Der Teufel in Existenzkrisen. Biester. Drogensüchtige Jugendliche. Gangs of London. Erwachsene an, ja, am Rande des Nervenzusammenbruchs. Und so vieles mehr. Heute hier in unserer kleinen Recap-Show zum Angelcamp. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Bada Binge, eurem Serienstrip-Lokal der Liebe.
Ist das die neue, okay, der neue Untertitel oder was?
Ich hab die Star-Dollar nicht dabei.
Nicht? Aber ich habe hier so eine Knarre. Da kannst du so doppelt beidhändig, kannst du die Scheinchen in die Luft schießen. Kennst du die Dinge?
Nee, ich bin bei diesen
Interviews. Das ist wie so eine,
Daniel, bist du mir ein bisschen voraus?
Aber du kennst diese Kartenmischmaschinen, oder?
Ja, die kenne ich.
Ja, und stell dir vor, so eine Kartenmischmaschine mit einem Abzug und halt einem Griff dran und
Geld drin.
Und Geld drin.
Also Hammer, ja, ne? Wahrscheinlich hast du es wirklich zu Hause.
Nee, tatsächlich nicht. Ach, ich hätte es gern.
Dein Double hat es wahrscheinlich zu Hause.
Wahrscheinlich. Auf jeden Fall. Ja, ihr seht es, Sandro und Dennis sind heute bei mir zu Gast und wir haben ein kleines Bundesprogramm zusammengestellt, was tatsächlich den Grund hat, normalerweise, ja, wir hatten vorgehabt, schon das alles möglichst regelmäßig zu wechseln zwischen Klassikerbesprechungen oder ausführlicher Besprechung einer Serie und immer mal so ein bisschen Potpourri. Tatsächlich hatte ich aber letzte Woche echt einen Arsch voll zu tun und neben Kino Plus noch ein paar mehr Aufzeichnungen, plus diese Woche auch schon wieder zwei Aufzeichnungen gehabt. Und deswegen kam ich in der Planung nicht so weit voran, dass ich ja so eine wirklich größere Serie auseinandernehmen kann, beziehungsweise Leute zusammengefunden habe, die halt über eine bestimmte Serie sprechen können. Und ich bin auch bei manchen Serien halt immer noch nicht ganz am Ende.
Ja, ja, ich das, bestens weiß.
Das muss ich halt auch noch hinzufügen. Aber ich arbeite mich langsam vor an allen Fronten.
Ja? Ist ja auch nicht schlimm. Es gibt ja genug Serien, über die man reden kann, auch wenn man nicht eine jetzt sich auf eine fokussiert.
Genau.
Können wir heute schön eine nach der anderen abarbeiten.
Deswegen können wir eine nach der anderen abarbeiten. Eine Serie, die wir tatsächlich schon mal hier besprochen haben, und das würde ich dann tatsächlich mal so ein bisschen als allererstes abarbeiten, weil wir haben schon über die Serie gesprochen. Simon ist ein großer Fan davon gewesen und hat sehr oft darüber erzählt. Wir haben auch mal ein bisschen ausführlicher in einer Folge dazu gesprochen. Du hast jetzt komplett beendet wahrscheinlich, wenn ich das richtig verstanden habe.
Ich weiß nicht, welche du meinst.
Euphoria.
Ah, Euphoria, ja. Ich habe tatsächlich mehrmals sogar geschaut, weil ich es so gut finde.
Warum?
Ich habe mich dann viel mit auseinandergesetzt, wie die Serie gemacht wurde. Und dann ist mir auch aufgefallen, die ist von A24 produziert.
Ja.
Was ja für viele tolle Filme, Indie-Filme steht oder inzwischen auch sehr erfolgreiche Filme einfach. Und mich spricht dieser Stil komplett an. Man denkt ja am Anfang noch so, dass das alles ultra klischeehaft ist. Und dann wird das aber von Folge zu Folge immer mehr aufgebrochen. Und das fasziniert mich einfach so sehr, dass ich inzwischen, ich glaube, den Piloten dreimal gesehen habe und die Serie dann insgesamt zweimal. Das ist eine HBO-Serie und ich kannte den Serienmacher vorher gar nicht, Sam Levinson.
Ja, ich kannte halt seinen Film Assassination Nation, den kannte ich halt vorher. Ja.
Und der ist wahrscheinlich in ähnlichem Milieu. Also
wirklich, Assassination Nation, der Film, packt da halt noch einfach vier Mädels hinzu, mhm, oder nimm halt vier Mädels aus dieser Serie raus, die sich halt irgendwann Knarren schnappen und gegen alle zu Felde ziehen, die halt, sag ich mal, eher rechtskonservativ und dann auch mit bedenklichen Methoden zu Felde ziehen.
Ja.
Und dann hast du halt einen Großteil von Euphoria, also einen Teil von Euphoria eingefangen. So.
Das ist ja sogar so eine Adaption von einer israelischen Serie.
Genau, gab wohl eine sechsteilige israelische Serie. Und ey, ich finde es auch inszenatorisch, finde ich das beeindruckend. Ich mag auch tatsächlich seit dieser Serie Zendaya als Schauspielerin,
Alter,
richtig
wie gut
wahrnehmen.
Sie ist. Ich freue mich richtig drauf, dass die bei Dune dabei ist. Und,
also ich muss sagen, in Spider-Man konnte sie bisher nicht so wirklich viel zeigen. In Homecoming und Far From Home. Mhm. Das, was sie da so drauf hat. Aber hier in der Serie kriegt sie natürlich die Gelegenheit.
Man kann ja kurz mal sagen, worum es überhaupt geht. Ich glaube, zwar hatte Simon kurz das mal besprochen, aber Rue, gespielt von Zendaya, ist, wie du schon im Code-Opener gesagt hast, drogenabhängig. Und eine der Anfangsszenen ist, wie sie eigentlich von einem Entzug wiederkommt und dann das aber nicht lassen kann, bei ihrem Drogendealer und auch gleichzeitig guten Freund vorbeizuschauen und sich wieder neuen Stoff zu besorgen. Und sie steckt auf jeden Fall tief in der Drogenkrise, würde ich mal sagen, kommt da einfach nicht raus. Irgendwann kommt eine neue Mitschülerin in die Stadt namens Jules, auch eine Schauspielerin, die zum ersten Mal auftaucht. Das ist die Blonde, die wir eben auf dem Fahrrad irgendwie gesehen haben, die hier. Und die ist Alter, die Schauspielerin ist auch super gut, finde ich. Das macht sie richtig, richtig toll. Und diese Jules, die wächst halt nur mit ihrem Vater auf, was so ein kleiner Kontrast ist zu Rue, weil Rue wiederum, da ist der Vater gestorben, als sie irgendwie 13 war, und sie wächst halt nur mit ihrer Schwester und ihrer Mutter auf, hat ein sehr gutes Verhältnis, würde ich sagen, zu der Schwester. Und dann gibt's aber auch Szenen, ohne zu viel zu spoilern, wo Rue halt, das ist eine der Anfangsszenen, wo Rue halt auf dem Boden liegt, und das ist so ein Rückblick, Zendaya erzählt das immer so aus dem Off richtig cool und auch sehr humorvoll, wo Rue auf dem Boden liegt und mit Kotze einfach überströmt ist, und das sieht dann halt die Schwester, die eben jünger ist. Und das ist so eine Szene, Alter, da kriege ich Gänsehaut, wenn ich das erzähle, weil das auch so zum einen natürlich super hart inszeniert ist, aber zum anderen halt so humorvoll teilweise verpackt wird aus dem Off. Und das ist für mich auch so ein krasser Kontrast. Die Serie ist so wunderschön dargestellt, denn die Kamera ist irgendwie ständig in Bewegung. Es gibt eine so eine Rummelfolge, wo, das ist glaube ich die vierte oder fünfte Folge, wo die Kamera von der einen Seite des Rummels zur anderen geht. Und das sieht aus wie ein One-Take, ist natürlich keiner, da werden sie schon rumtricksen und sowas. Aber das ist so eine Folge, die hat so ein geiles Pacing einfach. Und du bist so investiert in die Charaktere, weil jeder Charakter am Anfang einer Folge erstmal so 5 bis 10 Minuten dargestellt wird. Also es wird erzählt aus dem Off, welchen Hintergrund die haben, warum sie so sind, wie sie sind. Und das klingt zwar total nach, ja, ist ja langweilig, wenn sie das so aufziehen, statt das in der Serie zu bauen. Aber für mich hat es so einen totalen Sog entwickelt, weil sich dann immer mehr Stränge so aufbauen innerhalb einer Folge. Und zum Ende spitzt es sich so in so einem Gespräch zusammen und zieht dir komplett den Boden unter den Füßen weg. Und das ist echt krass, zumal diese Serie auch, und das meine ich mit diesem Kontrast, mit harten Themen umgeht. Es geht teilweise um Vergewaltigung, es geht um Sexismus, es geht um einen Typen namens Nate, der ist so ein Quarterback-Typ, so ein typischer, wo du, ja, wo du in der ersten Folge denkst, ja, den habe ich auch schon in American Pie und sowas alles gesehen. Und teilweise ist er dann auch genauso, aber teilweise rafft man, warum er so ist, wie er ist, weil sein Vater ist halt so ein typischer, irgendwie weißer Typ, der das ganze Dorf oder die ganze Stadt quasi in den Händen hat, weil er so eine Firma hat, die super gut läuft, und jeder himmelt den so an, die haben ein Riesenhaus, dies, das. Und dieser Nate, Alter, den hasst man einfach nur beim Zuschauen. Später versteht man, wie gesagt, warum er so ist. Aber diese ganzen Themen sind halt so ein starker Kontrast zu, wie diese Serie aussieht. Das ist Wahnsinn. Ich habe mir auch so Making-of-Material angeschaut, wie sie, das gab's, glaube ich, bei Inception auch schon mal, wie Zendaya in so einem Rig lang geht, also in einem Gerüst, ein Set, was sich bewegt, was sich einmal dreht. Sie ist nämlich da auf so einer Party und sie ist sie ist halt voller Drogen und vollkommen weggeballert, und ihre Orientierungslosigkeit wird dann halt mit Hilfe dieser Kamerafahrt mit diesem Rig, alle anderen bewegen sich quasi, alle anderen Schauspieler, einmal komplett um die Achse, und sie läuft da halt durch und tänzelt da so durch. Und das ist so geil gemacht einfach. Und diese Kamera, also das hat mich komplett weggeflasht, und ästhetisch hat mich keine Serie vielleicht noch Mr. Robot und Breaking Bad so sehr angesprochen wie Euphoria. Also das ist sehr, sehr kreativ. Und dazu kommt dann halt auch noch, dass der Soundtrack Hammer ist von Labyrinth. Den habe ich vorher noch nie gehört. Das ist so ein Electronica R&B Hip-Hop Artist, der extra für diese Serie halt einen Soundtrack geschrieben hat. Und das kombiniert mit diesen Bildern sieht dann halt auch größtenteils aus wie ein Musikvideo. Das muss man auch
sagen. Nicht umsonst ist Drake ja Co-Produzent, ne?
Ach was? Das wusste ich nicht. Abgefahren. Die zweite Staffel sollte dieses Jahr eigentlich kommen. Und jetzt weiß man nicht, wann sie kommt. Es gibt kein Release-Datum aufgrund dieser ganzen Pandemie halt. Hat sich das verschoben. Die ganzen HBO-Serien verschieben sich ja ein bisschen. Ich weiß gar nicht, ob sie schon fertig waren beim Drehen. Aber ich bin sehr heiß auf die zweite Staffel und bin sehr fasziniert davon, wie sie das alles gemacht haben. Wie sie vor allem, ich meine, wir hatten auch 13 Reasons Why und sowas, ne? Aber ich finde, dass diese Serie, ich habe nicht alle Folgen gesehen bei 13 Reasons Why, aber die hat so viel mit der Brechstange gemacht, fand ich. Und während ich zwar ähnliche Gedanken bei der ersten Folge von Euphoria habe, hat sich in den weiteren Folgen klar gemacht, nee, das ist mit ganz viel Fingerspitzengefühl auch sehr sensibel, wenn diese Themen angegangen, auch wenn das, wie gesagt, hart ist, was man da auch gerade in diesem Vater-Sohn-Konflikt zwischen Nate und seinem Vater passiert. Das ist super hart, aber gleichzeitig ist es auch sensibel. Es ist natürlich vor der Serie immer gesagt, ja, Achtung, hier kommen echt harte Themen vor und so. Aber ich finde, das wird mit genug Fingerspitzengefühl gemacht. Weil ich bin immer nicht so ein Freund davon, wenn diese Themen so, ja, mit der Brechstange irgendwie dargestellt werden. Und ich finde, hier haben sie das ganz schön gelöst. Und wie gesagt, ich bin fast in jedem Charakter irgendwie investiert. Und das ist ja auch schon eine Stärke von der Serie.
Aber wo siehst du den Unterschied zwischen Brechstange und jetzt derartig offensiv, wie jetzt zum Beispiel bei Euphoria? Bei Euphoria ist ja kann man ja sagen, ungeschönter als jetzt vielleicht. Ich habe von 13 Reasons Why nur die erste Staffel gesehen. Ich kann das jetzt nicht so wirklich beurteilen, aber oder ich weiß nicht, hat jemand von euch Riverdale gesehen oder sowas? Ist das,
nee, das habe ich reingeschaut.
Ja, also ich meine, ich weiß nicht, ob man das unbedingt miteinander vergleichen kann, aber ich denke mir auch, in Riverdale werden bestimmt Themen und Probleme der Jugend angesprochen und derartig verpackt und wahrscheinlich halt eben nicht so drastisch, wie es zum Beispiel in Euphoria gemacht wird.
Das frage ich mich halt auch immer, auch bei Videospielen, irgendwie diese Brutalität mit Last of Us 2 und sowas. Ich finde, wenn sowas genug reflektiert wird und Folgen hat für diese Charaktere, wie gesagt, es spitzt sich alles immer zu. Und gerade in der ersten Folge gibt's dann auch so eine dicke Punchline am Ende, wo du denkst, alter Schwede, wie wird das denn alles noch ausgehen? Und wenn du dann aber die Folgen siehst in den Folgen darauf, was das bedeutet für die Charaktere, aber wie sie auch hin und her gerissen sind. Also es gibt ganz viele Grautöne irgendwie. Es gibt, auch wenn das jetzt mit Nate, wie ich ihn dargestellt habe, alles furchtbar klingt, es gibt auch bei ihnen Seiten, wo man so denkt, ja, eigentlich ist es klar, dass du so bist, wie du bist. Und ich finde, wenn das in Kontext gesetzt wird, diese ganzen Themen, sei es auch Missbrauch irgendwie, ne, und Mobbing und all das, dann funktioniert das für mich. Und das ist bei Euphoria der Fall, in meinen Augen.
Ich meine, wir waren irgendwann auch alle Fans von Jamie Lannister, ne? Also.
Ja, siehst du, genau. Und das
ist zumindest ein interessanter Charakter. Ja,
aber es ist ein guter Vergleich tatsächlich.
Ja.
Weil man den dann halt irgendwo auch irgendwann lieb gewinnt, weißt du? Und
ich bin auch wirklich null Anti gegen die Serie. Ich muss sie einfach noch fertig gucken. So. Ich hab nach wie vor Bock drauf. Ich habe schon gesehen, dass dieser Mann inszenatorisch auf jeden Fall einiges drauf hat. Das war schon bei Assassination Nation so. Da hatten sie eine Kamerafahrt, also so ein vermeintlicher One-Shot. Ich denke mal, es war nicht hundertprozentig. Aber da gehen sie halt die ganze Zeit an der Fassade eines Hauses lang. Also du siehst die ganze Zeit wie so eine Art Querschnitt. Und die Kamera wandert halt von oben nach unten und guckt halt zu, was einzelne Figuren machen, während halt von außen so eine Art Bedrohung auf das ganze Haus zudringt und so. Und das ist schon ziemlich geil gemacht.
Ja, und ich mag das halt, wenn das auch Sinn ergibt. Es ist natürlich heute kein Wunderwerk mehr, irgendwie einen One-Shot zu machen, aber
vor allem braucht jetzt mittlerweile wohl jede Serie einen One-Shot, eine One-Shot-Folge, oder?
Exakt.
Also man könnte mittlerweile, glaube ich, schon echt eine gute Top 10 der One-Shot-Folgen machen.
Sollte man mal machen vielleicht. Aber ich wollte mal sagen, wenn es Sinn ergibt innerhalb der Handlung, zum Beispiel, wie gesagt, Orientierungslosigkeit stellt das dann dar, wenn die Kamera irgendwie so ist. Wenn ständig Bewegung ist, du hast immer das Gefühl, dass du dann weißt, wie der Charakter sich in dem Moment fühlt. So, das ist nachvollziehbar. Und dann hat's halt noch einen Sinn, weil du kannst sonst was für eine schicke Serie da abliefern, wenn das keinen Sinn ergibt, dann denkst du dir so, es stört eher, dass sie so überinszeniert ist. Es wirkt fast schon wie eine Fantasy-Serie. So krass wird mit Farben gespielt irgendwie, so wie heißt denn das? Mit diesem Licht, dieses bestimmte, was sie auch an Sets dann benutzt haben, damit das alles reflektiert.
Das ist Glowing oder was?
Ha?
So ein Glow oder was?
Nicht Glow, es ist halt, wie heißt es? Ich hab's mir sogar aufgeschrieben. Das ist halt eine bestimmte Form von Licht, dass du halt am Set, ich glaube, wahrscheinlich zählt sogar das Licht, was wir hier hinten haben, auch so. Wenn das jetzt in dein Gesicht strahlen würde, dann siehst du natürlich auch.
Wäre es hell oder was?
Nee, dann siehst du das reflektieren und keine Schule sieht so aus wie dieses Licht so.
Hat, ja! Ne?
Und da wird ganz viel mit gespielt, so mit diesen Lichtern und ich find's wunderschön. Es hat mir teilweise Spaß gemacht, es war teilweise eine sehr große Anspannung irgendwo und ein Zitat will ich noch bringen, weil ich habe ja schon gesagt, Zendaya spricht aus dem Off sehr humorvoll und eins der ersten Sätze so aus dem Off ist, eigentlich hatte ich kein Problem mit Nate, bis zu der Sache mit Jules, gemocht habe ich ihn nie, im ersten Highschool-Jahr hat er mal versucht, mich ohne meine Erlaubnis auf der Tanzfläche zu fingern, aber naja, das ist Amerika. Und das ist halt so, und du denkst, ja, okay, es wird vielleicht nicht in jeder Highschool so abgehen, aber es ist hier und da schon sehr nachvollziehbar, wie sie es darstellen.
Da frage ich mich halt immer so, ne? Kreiert die Realität die Filme oder die Serien? Oder ja, kreieren die Serien und Filme die Realität? So.
Guter Punkt. Na, du kannst natürlich immer sagen, dass eigentlich alles, was du irgendwo die aus der Fantasie auf Leinwand bannst, irgendwo eine realistische Grundlage haben
muss. Vermutlich.
Das meine ich auch, aber dadurch, dass du es immer wieder auf der Leinwand siehst, ne, und das ja auch, ja, wie soll man sagen, entwickelt wird und weiter ausgearbeitet wird und verschiedene Facetten irgendwie ausgearbeitet oder gezeigt werden, nehmen doch Teenager dann auch sowas an. Also die ich weiß nicht, ich habe Breakfast Club gesehen und ich wollte unbedingt dieses Flanellhemd haben und so eine Weste drüber ziehen und so eine Jeans drüber ziehen oder so Jeansweste drüber ziehen und so weiter. Weißt du, also.
Naja, aber das ist ja natürlich das, was Amerika hat schon immer auch Trends und die Ideologien vorgegeben. So, wenn du sagst, du guckst das und du willst genau so sein und du willst vielleicht auch die coole Indie-Goth-Freundin haben, was du aber in deinem Freundeskreis nie zugeben würdest. So eine Sachen, das ist ja, das wird ja von Hollywood vorgegeben, aber nichtsdestotrotz existiert ja gerade in einem großen Land wie Amerika sicherlich irgendwo an irgendeiner Schule genauso eine Situation, die dafür die Grundlage ist.
Und es ist, also teilweise, es ist
ja mehr oder weniger ein Kreislauf des, des Lebens.
Und Sam Levinson ist ja teilweise, also der Serienschöpfer. Wow.
Entschuldigung. Ey, ich, und das sage ich, ich habe keine Ahnung, worum es in dieser Serie geht. Noch nie gesehen.
Das hast du sehr schön runtergebrochen, ja, tatsächlich. Naja, Sam Levinson hat auch teilweise sowas erlebt. Also der war ja tatsächlich als, als,
ach so, ja, kurz, ja, ne? Nicht wundern, falls hier mal jemand schwer atmet oder schnarcht. wie heißt dein Hund eigentlich?
Hast Kira. Du gerade gesagt?
Wie?
Kira.
Kira. Kira, ja, Kira ist heute kurz zu Besuch.
Hab ich seit einem Monat. Ist tatsächlich die Premiere auf Rocketbeans TV heute. Ich wollte nicht direkt Moin Moin machen. Es gab schon genug Hunde Moin Moins, dachte ich mir. Deswegen habe ich sie heute mal mitgebracht.
Ja, gut.
Genau.
Und übrigens, seien wir mal ehrlich, wenn wir jetzt mal deine Jugend verfilmen würden, Daniel, dann würden auch einige Leute sicherlich sagen, dass sowas in Deutschland passiert. Wer war da eigentlich die Inspiration, dass er da jetzt so abgestürzt ist?
Abgestürzt? Also ich hab elektronischen Hardcore gehört. So. Ich mein, ja, vielleicht war das.
Vielleicht hast du auch einiges schon vergessen, Daniel. Auch das kann passieren. Ja,
ja. Das habe ich tatsächlich.
Aber zu Euphoria vielleicht noch abschließend. Es war für mich tatsächlich so eine herzzerreißende Erfahrung teilweise. Es ist wunderschön gefilmt, es ist gleichzeitig hart, aber auch sensibel.
Aber ist es denn jetzt, ist es ein Drama, ist es ein Highschool-Drama?
Ich würde sagen, es ist schon ein Drama.
Coming-of-Age-Highschool-Drama.
Aber hat das irgendwie einen Fantasy-Hintergrund? Ist da irgendwie, nee, gar nicht. Nee, weil du sagtest, die bewaffnen sich.
Nee, das war in dem Film.
Aber du sagtest, das könnte ein Teil davon sein.
Ja, genau, in dem Film wird halt auch ein Amerika gezeigt, in der die Jugend, also in dem die Jugend, ja, für die einen verwahrlost ist, für die anderen halt noch mehr, ja, der eigenen Freiheit Ausdruck verleihen möchte. Also noch
hin. Aber schon ein realistisches Abbild, nicht?
Naja, es ist schon auch hier und da. Naja, ich muss sagen, es wirkt schon arg pessimistisch so.
Ja, es ist schon, wie gesagt, es ist herzerreißend in dem Sinne, dass du halt mit den Charakteren mitleidest so, und es ist schon sehr, sehr düster.
Es ist halt auch, ich weiß nicht, ich find's halt immer fies zu sehen, dass diese Kids das machen, weil man das von ihnen erwartet, weil das so ihr Ding ist, weil weiß ich nicht, Instagram, Internet, Twitter, was weiß ich, TikTok denen das so vorgeben, oder weil das halt durch eben diese Medien halt dann auch noch weiter verbreitet wird oder niedergemacht wird oder.
Aber genau, das ist ja die Sache, wenn dir eine höhere Institution immer wieder sagt, das ist deine Rolle, die du zu spielen hast, und du dann irgendwann sagst, alles klar.
Ja, aber die höhere
Institution, aber nehme ich diese Rolle auch an.
Aber das ist ja das Ding. Die höhere Institution ist in dem Sinne ja nicht irgendwie nur eine bestimmte Gruppe, die das diktiert, sondern eben
die Gesellschaft.
Die Gesellschaft, die breite Masse. Und genau, das finde ich halt immer so krass. Und das, also, wie du es halt gesagt hast, dieser Kreislauf daraus, der halt immer mehr Facetten entwickelt und gewinnt, und die halt aber auch in immer bescheuerte Richtungen gehen. Weißt du, was weiß ich so, ne? Also ich meine, ey, sich ein Eimer Eiswasser über den Kopf zu schütten, um auf eine Krankheit aufmerksam zu machen, ist das eine, aber sich dann auf irgendwelche, weiß ich nicht, keine Ahnung, irgendwelche Pfosten oder sowas irgendwie zu legen, die auf irgendwelchen Hochhäusern drauf sind, weil man halt irgendwie ein geiles Selfie machen will, das ist dann schon wieder was anderes.
Wenn du oft genug das Extrem projizierst, wird das Extrem halt normal. Und dann musst du dir ein neues Extrem suchen, um irgendwo Aufmerksamkeit zu bekommen.
Genau, und das greift die Serie halt auf und zieht's halt schon hoch.
Und trotzdem wirkt es aber authentisch aufgrund der Inszenierung. Das meinte ich vorhin mit dem, du hast immer das Gefühl, dass es nachvollziehbar ist, weil es dann auch so inszeniert ist. Also die Inszenierung und die Cinematography spielt da ganz viel mit rein, damit man das alles nachvollziehen kann. Und wer so ein Händchen hat für schön gestaltete Serien, dem sei das auf jeden Fall ans Herz gelegt. So, die haben pro Folge über 800 Storyboards gehabt. Also die wussten ganz genau vorher, wie sie das filmen. Und das merkst du dann halt auch, ja, wie viel Liebe da drin steckt. Und das ist halt echt geil. Deswegen, ja, von meiner Seite aus, ich kann es empfehlen. Aber man muss da auch Bock drauf haben, weil das eben harte Themen sind.
Das würde ich auch für die nächste Serie sagen, die ihr beide ins Rennen geschmissen habt. Und da wären wir auch bei Teenagern an einer Schule. Allerdings sind diese Teenager, ja, wie soll man sagen, Alpakas, Wölfe,
ja, es sind keine
Löwen, Menschen. Hunde, Häschen.
Und ein Wolf.
Und ein Wolf, ja, Wolf habe ich gesagt, ja. Beastars habt ihr gesagt, habt ihr geguckt. Und ich habe mir die erste Folge angeguckt. Und es ist tatsächlich erstaunlich, ne? Ich muss sagen, der Stil hat mich abgeholt. Der hat mich relativ schnell abgeholt. Und dann aber tatsächlich auch die Themen, die da verhandelt, ja, werden, fand ich schon erstaunlich vielfältig. Und das, obwohl es auf den ersten Blick tatsächlich wie Zoomania mit Blut wirkt. Mhm. Ja? Dennis, erklär kurz, worum geht's?
In Beastars geht es um einen Wolf namens Legoshi, der an einer Highschool in einem Theaterprojekt arbeitet und sozusagen in einer leichten pubertären Coming-of-Age-Krise ist und sich damit abfinden muss, dass er sozusagen zu den Fleischfressern gehört. Die Schule ist eben in Fleischfresser und Pflanzenfresser aufgeteilt und ja, so wie das dann halt eben im Leben so geht, werden einige dann eben auch ihren Rollen gerecht und müssen sich sozusagen damit abfinden, dass sie das sind, wie sie geboren wurden. Aber Legoshi hat halt eben noch eine Sinnkrise damit, weil er eben diese Rolle eigentlich nicht einnehmen will, weil er doch ein eher emotionaler und sentimentaler Typ ist. Und eigentlich finde ich, dass alles, was irgendwie eben über Euphoria gesagt wurde, trifft mindestens genauso auf Beastars. So, ich habe diese Serie angefangen, ohne dass ich von dem Manga irgendwas wusste und habe die halt an einem Nachmittag beziehungsweise an einem Sonntag komplett durchgeschaut, weil die mich so in ihren Bann gezogen hat. Und ich muss sagen, ich habe selten ein Anime und selten auch überhaupt eine Serie mit Jugendlichen gesehen, wo ich das Gefühl hatte, dass die Charaktere und Figuren so realitätsnah gezeichnet wurden, also nicht im Sinne vom Zeichnen, sondern dass sie so dargestellt wurden, die Art und Weise, wie sie gesprochen haben, was du sagst, welchen Alltagsthemen dort Zeit und Raum auch eingeräumt wurde, war halt erstaunlich. Und ich muss sagen, ich habe das bis zum Ende gesehen und dachte, selten so geil ausgearbeitete Charaktere gesehen in so einer Serie. Und das macht's halt einfach aus.
Und das ist Wahnsinn, weil ja grundlegend schon so ein bisschen die Distanz da ist, wie bei BoJack, weil es halt einfach Tiere sind. Ja. Und trotzdem ist das so nachvollziehbar und so authentisch und schön geschrieben einfach. Und was ich auch noch sagen kann zu dem Stil so, ich bin so satt von so vielen CGI-Animes. Es gibt auf Netflix diesen Blame-Anime, auf den ich ein bisschen gespannt war, weil das so Cyberpunk-Kram war. Und der hat irgendwie 12 Frames per Second, weißt du? Und
das ist aber nicht der mit dieser Endzeit-Welt, oder? Oder ist doch das eine Serie?
Ja.
Oder ist ein Film?
Ist eine Serie.
Okay, weil ich kenne nur einen Film, der heißt, oder heißt der Bam einfach nur? Egal.
Und das ist halt so Cyberpunk-Kram irgendwie und da sind halt, ist halt die Frame-Anzahl scheiße. Das, was ich damit sagen will, ist, das hier ist zwar CGI, aber es sieht unglaublich schön aus. Also ich kenne keinen.
Ja, mir ist es nach der ersten Folge schon nicht mehr aufgefallen.
Ja, siehst du, und das ist das beste Kompliment, was man der Serie machen kann. Und ja. Wenn man auf CGI zurückgreift, dann genau so. Und genauso geil ist auch das Intro, denn das ist Stop-Motion. Habt ihr das gesehen? Ja. Es gibt so ein oder kommt das erst in der zweiten Folge vor, weil du gerade so guckst?
Ja, das habe ich nicht gesehen, weil bei mir geht's ja, also ich habe die Serie angefangen, die erste Folge angefangen und dann siehst du ja direkt diesen Hof, wo der Wolf auf der Treppe noch oben ist und das Häschen an dem Brunnen. Und ja, also das war so die erste Einstellung. Und das fand ich schon nett, aber was mich richtig gekriegt hat, war es geht ja tatsächlich, die Serie beginnt ja mit einem Mordfall. Das Alpaka-Männchen, ne? Ist das ja. Alpaka-Männchen? Lem heißt er?
Lem? Genau, Lem.
Lem, der wird tatsächlich in einem Unterrichts-, in einem Klassenzimmer oder in einem.
Vor der Theaterbühne.
Ist das die Theaterbühne?
Ich glaube schon, ja.
Weil ich meine, da stand irgendwie noch, da waren so eine Tafel mit so irgendwie die Lehre zwischen Fleisch und Pflanzenfresse oder irgendwie sowas. Also kann das sein, dass es ein Vorlesungsraum war oder halt Theaterbühne, keine Ahnung. Mhm. Und der wird, ja, offensichtlich umgebracht von einem Fleischfresser. Und das fand ich halt schon, da war halt dann Zoomania sofort da. So, das schafft plötzlich die Kluft an dieser Schule zwischen eben Pflanzenfressern und Fleischfressern. Wieder wundervoll übertragbar auf unsere Gesellschaft, ne? Was man halt irgendwie, wen man abspaltet und wie sich die Gesellschaften aufteilen. Aber ich muss sagen, gerade zu Beginn, weil am Anfang gezeigt wird, wie dieser Wolf auf dieses Häschen zustürmt und halt so auch zu verstehen gibt, dass er gar nicht versteht, warum er das macht, beziehungsweise dass er Opfer seiner Triebe ist, habe ich da vielerorts auch eher einen sexuellen Unterton drin gesehen.
Der ist auch immer wieder da.
Ja, also dass da halt wirklich, dass es darum geht, ne, gesteuert von Trieben, so, gegen die man sich nicht wehren kann, die dich halt zu Dummheiten oder halt eben zu Gewalttaten.
Das ist
ein Konflikt auch, ne? Ja. Weil, also wie gesagt, er wird ja dafür verantwortlich gemacht und so und also erstmal und kann sich aber eigentlich meistens schon zurückhalten, nur weil er eben Wolf ist, hat er eben ständig
Zähne.
Ja, deswegen hat er ständig eben diese Situation, gerade mit dem Hasen, wie heißt die nochmal?
Haru?
Haru, genau, ja, genau. Mit Haru.
So ein geiler Charakter.
Wo, also in ihrer Nähe wird er halt immer wieder so, wird er zum richtigen Wolf, so wie man sich den halt vorstellt.
Ja, das sagt er immer, wenn er sie riecht und so sich so sozusagen auf sie geprägt hat, so, dann ja, spitzen sich die Ohren, möchte man sagen. Aber ja, Sexualität ist in dieser Serie ist halt durchgehend auch ein Thema und es geht, ich weiß nicht, ob es in der ersten Folge schon ist oder auch in der zweiten, da gibt's dann halt auf einmal auch, also da wird das Thema auch komplett überraschend schonungslos behandelt und ich denke so, Alter, was passiert jetzt? so zwischen, vor allem mit Haru und
Links. So hart irgendwie.
Ja, also auch sehr komplett kompromisslos wird sozusagen Sex in diese Serie implementiert. Und wenn du dich vorher nicht damit auseinandersetzt, wie, was das für eine Serie sein kann, ist es halt schon eine harte Überraschung gewesen. Also, aber sie haben es dann doch relativ seriös und auch erwachsen halt durchgezogen. Und das hat es dann wiederum passend für die Serie gemacht.
Du, worauf ich eigentlich nur eben noch hinaus wollte. Am Anfang diese Szene, wenn er dann halt in diesem dunklen Raum ist und dann werden nur seine Konturen mit so blauen Linien dargestellt. Das fand ich schon saugeil.
Und das ist übrigens das Stop-Motion.
Ah, cool.
Das Intro.
Ja.
Ja, das ist natürlich schon fein.
Ja, das haben sie echt geil gemacht. Und ich meine, die Serie sieht schon geil aus, aber dann noch mal so ein Intro zu liefern.
Ja.
Aber ist es rein CGI? Weil ich habe gedacht, das ist halt, wenn dann gezeichnet, aber mit eben gewissen, ja, digitalen Unterstützungen.
So. Soweit ich weiß, rein CGI, aber da kann Alvin, der kennt sich noch ein bisschen besser aus, weil er auch die Vorlage kennt, vielleicht aus dem Off sagen, ob das rein CGI ist.
Was genau?
Die Serie. Haben Sie das komplett in CGI oder sind das auch Zeichnungen mit CGI-Ergänzungen?
Ich glaube, das sind vor allem bei den Hintergründen, ist es tatsächlich so eine Mischung aus Zeichnungen und 3D-Modellen, auf die das drauf projiziert ist.
Alright.
Ja, wird das so auch das Häschen? Ja. Aber ich muss sagen, ihr habt ja gesagt, Dorohedoro wollt ihr noch mal kurz drüber reden, wo ich gesagt hatte,
ich hab's nicht gesehen, aber Dennis kann.
Also ja, du sagst, ihr habt schon drüber geredet. Ey, Dorohedoro und ich will mal sagen, mit Dorohedoro und mit Beastars hat Netflix zwei Serien ausgeschmissen, womit die auf aller Linie halt Erfolg hatten.
Danke, weil ich hab mir, also mich hat Dorohedoro voll abgeholt.
Alter, so. Die war so geil.
Ich fand es halt cool, ja, weil es war schön abgedreht und aber tatsächlich auch fand ich so super, dass während dieser Serie es nicht nur um die. Jetzt wird er nervös. Entschuldigung. Dass es halt nicht nur um diese beiden Hauptfiguren geht, ja, sondern dass halt auch diese Bösewichte oder die Gegenseite, dass die
so du hast super schnell wurde bei Dorohedoro wurden auch zwei Welten irgendwie aufgebaut, die bewohnt sind, die interessante Charaktere haben. Und ich muss sagen, ich bin, was Anime-Serien angeht, mittlerweile echt krass, also auch eine lange Zeit sehr übersättigt gewesen. So. Und gerade Netflix hat ja ein sehr großes Angebot, was das angeht. Und ich habe mich durch viele durchgezappt und bin nirgendwo richtig hängen geblieben. Aber Dorohedoro, auch mit ihr als sie ist alleine im Intro.
Sie ist so cool.
Ist so eine geile weibliche Hauptfigur, die halt auch mal wieder komplett gegen alle Konventionen irgendwie geht. Und er sowieso mit seinem Eidechsenkopf und der Art und Weise, wie er halt vorgeht. Das ist
und wie er sich über Essen freut, finde ich so gut.
Ja, und das ist halt einfach, und es ist so schade, dass man jetzt auf Dorohedoro die zweite Staffel und noch auf Beastars praktisch bis nächstes Jahr, glaube ich, warten muss. Weil das ist mal wieder was, wo ich als Serie und auch als Anime sage, ey, ich will einfach mehr. Ich will mehr von dieser Serie, ich will mehr von diesen Figuren, sowohl Beastars als auch Dorohedoro. Und Dorohedoro hat sowieso die Geschichte, was da erzählt wird und worum es da geht, das ist so neu und so komplett irgendwie unverbraucht als Setting.
Ja, und dann aber auch gleichzeitig so unverblümt, weiß ich nicht, gewalttätig, aber dann auch gleichzeitig so, da werden ja keine großartigen Unterschiede gemacht. Also sie verzichten so völlig auf die Unterschiede, die man sonst aus Serien kennt.
Ich finde auch, und das ist, ich weiß, ich hab's jetzt schon auch oft gesagt, aber genau wie Beastars, finde ich, diese Serie wirkt erwachsen. So, sie wirkt nicht, als würde sie absichtlich irgendwelche Klischees bedienen wollen, sondern sie basiert in dieser Welt und beugt sich den Gegebenheiten und die Figuren agieren damit.
Aber sie haben gleichzeitig Lust auf Wahnsinn. Also sie drehen schon gerne mal frei. Also sie lassen ihren kreativen Ideen freien Lauf.
Was ja aber gut ist.
Was geil ist so. Also sie sind erwachsen wahnsinnig.
Also das erste Mal, wo er dem einen Typen in den Kopf beißt, dachte ich auch, Alter, was geht jetzt? Alter, ich will da nicht zu viel spoilen.
Nee, wir haben schon einmal vor ein paar Folgen. Okay. Alle Ausgaben haben wir schon darüber geredet.
Ey, aber die ist ja neu, ne?
Die ist neu.
Relativ, weil ich finde, dieser Stil sieht ein bisschen, also so nach klassischem Anime aus. Also ich finde, es ist halt schick. Das sieht halt aus wie Akira oder so.
Es ist aber auch, glaube ich, wieder ein bisschen 3D animiert, genau. Bin ich der Meinung. Aber es hat definitiv noch eine etwas Oldschool-Ästhetik im Gegensatz zu Beastars auf jeden Fall.
Ja.
Aber es lohnt sich, sind auch, glaube ich, nur 10 oder 13 Folgen. Habe ich auch tatsächlich Beastars und Dorohedoro an jeweils an einem Sonntag habe ich die komplett durchgebinged.
Aber das finde ich cool, weil das ist für mich als jemand, der halt immer abgeschreckt ist von so vielen neuen oder bereits etablierten Sachen oder so, finde ich cool, weil Dorohedoro stach für mich auch raus. Ich habe irgendwo mitgekriegt, ey, das soll ganz interessant sein. Welche Vorlage?
Ach, die Vorlage. Naja, der Manga wahrscheinlich.
Oder? Also Dorohedoro-Vorlage ist älter als Beastars.
Ja, ist ja, okay. Ey, I don't care. Ich sehe zwei neue Serien. Ich sehe Dorohedoro. Cool. gucke ich rein, hat mich direkt auf Anhieb auch gecatcht und ich gucke weiter. Und jetzt Beastars, ich meine, ich hatte den Trailer schon mal irgendwie gesehen und da war mir nicht so ganz sicher, will ich das gucken, will ich das nicht gucken. Dadurch, dass ihr gesagt habt, ey, wir haben das jetzt beide gesehen, habe ich dem Ganzen natürlich jetzt, um auch ein bisschen mitreden zu können, die erste Folge als Chance gegeben. Und ich muss sagen, ich finde.
Da finde ich, da wird man schon belohnt, wenn man da den ersten Sprung macht und nicht und sich davon nicht blenden lässt, dass es eventuell so ein Teenager-Anime-Ding, sondern dass da schon mehr hintersteckt.
Genau, und muss auch sagen, ich bin echt überrascht. Ich bin vom Style bin ich überrascht und ich bin von den Themen überrascht. Und wenn du jetzt schon so sagst, ey, das kommt direkt dann auch in der zweiten Folge, stellen sie sich schon diversen anderen Themen. Ich bin gespannt, was mit dem Hirsch ist. Für den habe ich nämlich auch schon einen gewissen Verdacht.
Auch das sind so, vor allem, du wirst halt bei Beast das auch teilweise mit seinem besten Freund, ist ja dieser Hund, den er hat, ist, glaube ich, auch ein Golden Retriever so. Und du denkst am Anfang so, ja, der wird so ein Nebencharakter, aber der hat dann auch irgendwann in der Folge auf einmal doch so seinen Platz, wo seine Story irgendwie reinkommt. Und ja, es wird halt alles. Es lohnt sich. Also beides Serien meiner Meinung nach, die definitiv über den Standard hinausgehen und die man als Anime-Fan definitiv mal anschauen soll.
Sowieso ganz geil, wie Netflix in dem Markt so aktiv ist. Ne? Zum einen, was Eigenproduktion angeht, zum anderen, ich hole so Sachen nach wie Psycho Pass und so, was sie sich halt so lizenziert haben. Und ich finde das schon stark, wie Netflix da drin ist.
Ja, ich bin nur so ein bisschen, also bei den Anime, da stecke ich noch nicht so drin stecke ich nicht so sehr drin in vielen Sachen. Ich wollte mir noch dieses. Heißt es Baki oder Baki?
Alter, das habe ich jetzt auch vor kurzem geschaut. Holy shit.
Das ist
halt alter Schwede. Was da abgeht. Allein diese Animation und
das ist so brutal, over the top Action.
Eigentlich könnte es ein Videospiel sein.
Ich hab's halt durchgeguckt und ich war mir nicht sicher, ob ich es grauenvoll scheiße finde oder ob es einfach geil ist. Weil das halt auch so Teil von der Animation und teilweise sind da Cuts drin, da wird gesprungen von einer Szene zur anderen und es macht keinen Sinn. Da ist so viel. Ach, das. Du wirst es mögen. Du wirst es mögen, aber es
auf jeden Fall.
Es ist komplett drüber in allen Belangen.
Ja, aber.
Aber ich hab's auch durchgeschaut. Ich wollte wissen, wie es weitergeht.
Siehst du, und ich glaube, das lässt sich wundervoll übertragen auf eine kleine Wiedereinführung oder nochmal Besprechung von Gangs of London. Weil ist tatsächlich basiert auf einem Videospiel.
Ja, auf einem guten PSP-Videospiel.
Genau, basiert auf einem PSP-Videospiel, wurde unter anderem jetzt wurde erdacht und geschrieben von Gareth Evans, dem Mann hinter den beiden Raid-Filmen, dem Regisseur.
Du merkst es auch an jeder Ecke. Also,
ja, pass auf, aber es gibt auch noch zwei andere. Corin Hardy ist unter anderem ein Regisseur dieser Serie. Der hat tatsächlich, und das sollte man nicht meinen, The Nun gemacht. Ja, wenn man das hört, denkt man auch so,
Als Regie.
Als Regie, ja. Und der war vorher noch einen gemacht, der war aber ganz cool. Oder halbwegs cool. Und Xavier Gens, der Frontiers gemacht hat, diesen Torture.
Also hier der Bösewicht aus Drive. Der da gerade scheinbar erschossen wurde.
Ja, es sind auch einige hier von Game of Thrones, sind ein paar dabei.
Ja, Catelyn Stark, ne? Also pass auf, der da gerade erschossen worden ist, ist Finn Wallace. Finn Wallace ist ein, ja, wie soll man sagen, das. Ja, der Capo of all Capos, so in der Stadt, in London. Er ist der oberste Gangster, über dessen Geschicke und was weiß ich, Wege, alles läuft. Er kontrolliert komplett alle Verbrechen in ganz London und hat mittlerweile auch ein milliardenschweres Unternehmen, Bauunternehmen ins Leben gerufen, um halt die Firma reinzuwaschen. Und dieser Mann wird zu Beginn dieser Serie direkt erschossen, wodurch es zu einem gewissen Machtvakuum in London kommt. Der Sohn Sean, er hat zwei Söhne, der Sohn Sean wird jetzt so gesehen erstmal Finns Business übernehmen und läuft und leitet dann so quasi die Gangster-Geschicke. Und sein bester Kumpel Marcus, der wiederum der Sohn von Finns bestem Kumpel Ed ist, also von der rechten Hand, der soll halt so sich weiter ums Baubusiness kümmern. Und gleichzeitig ruft Sean aber eben halt einen, wie soll man sagen, ein komplettes Embargo aus für alle Geschäfte, denn er möchte halt erst rausfinden, wer seinen Vater umgebracht hat. Mhm. Und daraus entspinnt sich jetzt, ich bin jetzt bei Folge 7, ja, daraus entspinnt sich ein Gangsterkrieg, in dem tatsächlich die Polizei auch nur ein weiterer Mitspieler ist. Also die Polizei kriegt genauso viel Zeit eingeräumt, wie zum Beispiel, keine Ahnung, was sind sie? Oh, ich wollte sagen Armenier, aber es sind nicht Armenier. Egal, also die Gangs, die einzelnen Gangs, die unter anderem gegen Sean oder für Sean oder abseits von Sean arbeiten, die kriegen ähnlich viel Zeit eingeräumt, wie jetzt zum Beispiel die Polizei, die nebenbei agiert. Und dann gibt's aber wohl noch eine ganz andere Instanz, die über allem steht Und natürlich müssen die Gangs untereinander auch klarkommen. Und Sean will halt gleichzeitig versuchen, irgendwie seinem Vater halbwegs gerecht zu werden und dann aber auch den Tod zu rächen. Aber dann auch gleichzeitig noch vernünftig aus dieser Sache rauszukommen.
Das ist auch so hart, wie man sich das vorstellt.
Also, ey, ich fand die Szene mit dem brennenden Typen am Seil fand ich schon krass.
Das ist die erste Szene.
Das ist die erste Szene.
Und die erste Folge geht halt 1,5 Stunden, deswegen habe ich auch gestern nur die erstmal geschaut, aber es ist so hart. Und was ich vorhin meinte mit, du merkst, dass es vom The Raid-Macher ist, die Kamera. Die Kamera ist so geil. Sie ist zwar schnell, sie ist manchmal hektisch, du kannst aber trotzdem jederzeit die Action verfolgen. Und das ist ja auch eine Stärke, die einfach The Raid, beziehungsweise vor allem The Raid 2, halt zu einem der besten Actionfilme in meinen Augen macht. Wahnsinn. Also der Typ ist echt
so drauf. Aber ist das so ein bisschen, ist das so, wie kann man sich das vorstellen, wie eine Mischung aus Snatch und Luther sozusagen, so in die Richtung? Also.
Naja, es hat tatsächlich so ein bisschen.
Oder fehlt dem eine gewisse Leichtigkeit?
Ich finde, es hat ein bisschen Hooligans-Vibes. Weil wie hieß denn der Film damals? Green Street Hooligans. Ja. So ein bisschen davon auch die Vibes natürlich, weil also, die alle auch so roughe Kerle sind.
Also es ist schon, ich sag jetzt mal, dieses typische britische Gangster.
Nee, typisch nicht. Also es hat ein bisschen von der Ästhetik, was so die Farben und vielleicht auch das Bild angeht, aber tatsächlich.
Ja, aber ich habe eben in einer Szene war auf jeden Fall ein Wohnwagencamp zu sehen.
Ja. Ja, das sind tatsächlich, also diese Gypsies sind tatsächlich auch ein Baustein in der ganzen Geschichte so, ja, weil so viel kann man verraten, das ist tatsächlich in der ersten Folge, es wird klar, dass der Sohn des Gypsy-Clan-Oberhaupts, dass der eben diesen Finn Wallace umgebracht hat. Man weiß halt nur nicht, warum. Ja, und das Oberhaupt, der eine der besten Figuren in der Serie ist, der kriegt halt, der will halt seinen Sohn natürlich beschützen, so. Weil er halt rausgefunden hat, dass auch der Sohn im Auftrag gehandelt hat. Und darum geht's. Es geht halt rauszufinden, wer halt diesen Tod wollte. Und warum er überhaupt zu dem Zeitpunkt in der Gegend sich aufgehalten hat.
Aber darum geht's. Gibt es da so bestimmte Charaktere? Also gibt es so, was so Guy Ritchie-Filme ausmachen, sind ja so typische britische Charaktere. Ist das hier auch so oder ist es eher komplett realistisch und ernst?
Es ist sehr ernst, es ist sehr rough. Es ist, okay. Also es ist kein witty, es ist kein Klugscheißern oder sonst irgendwas. Es gibt vielleicht hier und da mal einen humorvollen Spruch oder einen Gag oder so, aber das ist alles bierernst. Ja, also okay. Es gab Leute, die haben mir schon geschrieben, ja, Game of Thrones in Londons Unterwelt. Aber das ist, würde ich jetzt, nur weil jetzt Catelyn Stark mitspielt, die tatsächlich die Witwe von Finn Wallace spielt, also die Königin-Witwe so gesehen.
Aber eine Frage, die ich da noch ein bisschen hätte, weil ich, wie gesagt, nur die erste Folge gesehen habe, ist man auch in den Charakteren investiert? Weil ich habe in der ersten Folge das Gefühl gehabt, dass die mir dann zu rough, zu weit weg irgendwie sind, weil ich natürlich ein sehr weicher
Kerl bin. Es gibt tatsächlich eine Figur namens Elliot, der hat tatsächlich auch echt ein paar üble Kämpfe zu absolvieren. Das ist der Schwarze, der dem Typ halt das Bierglas in die Fresse haut und dann halt den Kopf mit dem Bierglas gegen das Tresen.
Und vorher auch schon mit dem Aschenbecher.
Genau. Der Typ, also mit dem gehe ich regelmäßig mit, weil der muss wirklich Schmerzen. Der muss wirklich Schmerzen erleben, Alter.
Und kriegt dann trotzdem auf die Fresse, wenn er was Gutes gemacht hat.
Ja. Also mit dem gehe ich tatsächlich mit, aber ich muss auch sagen, ich habe jetzt mittlerweile mit Sean, dem Sohn, der jetzt das Business übernehmen muss, dargestellt von Joe Cole. Das ist der Hauptdarsteller, der hat bei Peaky Blinders mitgespielt. Und der hat bei Prayer Before Dawn den Jungen im Knast gespielt. Mit dem gehe ich mittlerweile auch mit.
Der ist
weil
gut auch, der Schauspieler.
Ich finde auch echt cool. Ich muss auch sagen, ich habe so ein bisschen Bock auf seinen Kumpel Marcus, der halt so das Business, also das Baubusiness leitet. Den mag ich auch noch, weil ich bei dem einen gewissen Konflikt spüre. Ja, und ich bin gespannt, wie sie diesen Konflikt ausspielen. Ich mochte tatsächlich den Gypsy-Clan-Chef. Den fand ich auch cool, weil das einfach ein Typ war. Ja, das war einfach ein Typ. Und ey, bitte. Ich weiß, das ist lang. Die erste Folge sind 1,5 Stunden. Danach die Folgen sind auch jeweils so ungefähr roundabout 50, 55 bis 60 Minuten. Aber Folge 5 ist für mich ein Glanzstück. Also es ist so schade, dass das kein Film ist, ja, obwohl man tatsächlich fast jede einzelne Folge als Film betrachten kann, als kurzer kleiner Film. Man muss gar nicht so unbedingt die Zusammenhänge immer kennen, um halt gewisse Folgen dann auch genießen zu können. Aber Folge 5 hat eine Ballerei drin. Feierabend. Das heißt, seit The Raid hast du nichts mehr Besseres gesehen. Alter. Also das ist wirklich, das ist so brutal, aber dann auch inszenatorisch so geil, so dass die, also wo die Kamera halt einfach mit einem Typen durch so ein Dach von einem Haus runterspringt, so um halt dann weiterzumachen, dass der Soldat, der halt runterspringt, eben auf die kleinen Leute ballert, die halt sich unten im Haus befinden. Und du es aus deren Perspektive siehst. Und das ist wirklich Heroic Bloodshed vom allerfeinsten. Also wirklich vom allerfeinsten.
Da war der Daniel doch
sehr, sehr glücklich. Ich war so glücklich. Ich war wirklich so glücklich. Aber das ist der Höhepunkt dieser Folge. Aber vorher, das spielt alles etwas außerhalb der Handlung und auch außerhalb von London. Und konzentriert sich tatsächlich nur auf einen bestimmten kleinen Ort und einen bestimmten Moment, in dem mehrere Parteien zusammengeführt werden. Wie Gareth Evans das macht, das ist echt der Anfang von Raid. Ja, nochmal so ungefähr in 60 Minuten, plus aber halt dann auch dem Höhepunkt oder halt der Explosion, der Gewalteruption. Ja, das ist echt saugeil gemacht. Also auch von dem Stimmungsaufbau, wie du, wenn du realisierst, was plötzlich gleichzeitig passiert und was irgendwie plötzlich gleichzeitig ist, aber dann auch, wie er schafft. Es gibt da eine Drohnenfahrt, da siehst du halt Leute von einem Haus loslaufen. Kamera geht weiter, du siehst eine weitere Position, die gerade schon vorher was gemacht hat. Du siehst eine weitere Position, die halt beim Zielpunkt ankommt und dann siehst du den Zielpunkt. Ja? Und du hast halt plötzlich in dem Moment den genauen Überblick, fuck, hier geht gleich die Hölle ab. Hm. Ja, und das macht der, wirklich,
also meinst du, sollte man sich auf jeden Fall mal so einen Sky-Test-Account machen, um sich die Serie anzugucken?
Also, ich sag so, das muss jeder für sich selbst entscheiden, aber Gangs of London, wenn es am Ende des Jahres um die Serien des Jahres geht, hat bei mir schon mal den Fall Top 3. Weil, und das ist das Geile, was ich halt auch finde, die Serie hält sich nicht so lang mit irgendwelchen Sachen auf, die man tatsächlich in anderen Serien noch mal stärker oder länger thematisiert. Also wenn du zum Beispiel mitbekommen hast, dass eine Aktion stattgefunden hat, dann passiert in der nächsten Situation oder in der nächsten Szene, die du daraus siehst, passiert die Reaktion. Ohne, dass das Thema noch mal verhandelt wird. So von wegen,
unnötige Side-Quests.
Ja, genau.
Nebengeschichten.
Oder dass halt irgendwie einer ankommt und sagt, ey, wir haben von Larry erfahren, das muss der und der gewesen sein, sonst hätte er uns hier nicht abfangen können und so weiter. Also, dass das nach einer Aktion noch mal komplett verhandelt wird. Sondern darauf folgt dann direkt die Reaktion, dass halt man als Zuschauer, hat man jetzt also die Information und geht direkt einen Schritt weiter. Und das macht die Serie tatsächlich echt relativ geschickt, meiner Ansicht nach. Also, ich habe jetzt, wie gesagt, ich bin in Folge 7 und es passieren immer noch Sachen, wo ich sage, ah, cool, jetzt weiß ich zwar das, aber okay, wie ist das denn jetzt so? Ja.
Ja.
Und darstellerisch, coole, kantige Typen sind ein paar echt, wie gesagt, es sind noch so ein paar harte Gewaltspitzen dabei. Also, dass mal ein Kopf irgendwie komplett explodiert, ist da jetzt halt auch keine Seltenheit.
Oh, ja, ja. Ist schon ordentlich. Aber ich habe auch auf jeden Fall Bock, weiterzugucken. Ich frage mich nur immer, weil ich schon auch der Meinung bin, dass Videospiele schon zu lang sind, ob dann jede Serie dann unbedingt eine Stunde lang sein muss. Weil zuletzt ging mir das bei Reffen so, bei dieser Reffen-Serie, die ist auch unfassbar lang.
Aber die war ja auch exzessiv. Also ja. das sollte ja
auch sagen, wirklich. Er geht ja auch in, also explizite Reffen geht ja darin auf, die Leute auch zu fressen. Ich erinnere mich nur an die Szene, wo er bei dem Vater zu Hause ist mit dem Häschen und die ganze Zeit im Türrahmen steht und ihn irgendwie zu irgendwas bewegen will. Ich denke so, kann das bitte aufhören? Das ist so unangenehm.
Ja, dafür ist Gangs of London auf jeden Fall schneller.
Da ist auf jeden Fall. Ja, oder wenn, ich weiß nicht, wo das ist. Da sitzen sie, glaube ich, in diesem einen mexikanischen Club und alle hocken nur rum und stieren geradeaus. Und im Reffen fällt nichts Besseres ein, als von Typ 1, der nur gerade ausguckt, zu Typ 15, der gerade ausguckt, in 5 Minuten zu schwenken.
Das ist sein Ding.
Ja.
Aber bei ihm liebe ich es auch. Ey, ich gehöre zu wenigen Leuten, die Only God Forgives ganz, ganz weit nach oben auf seine Liste stellen, aber ich liebe die Serie. Ich habe mich so auf die Serie gewonnen, die hat einfach alles gemacht, was ich wollte. Ich habe mich so.
Too Old to Die Young?
Ja.
Ja, ich fand die auch geil.
Aber ich hab noch nicht Zeit. Es war so anstrengend und so eklig teilweise, aber ich fand's geil.
Aber wenn
der Mann,
dann
der Mann weiß halt einfach, wie man ein geiles Bild langsam inszeniert. Da gibt es einfach keinen, der es besser kann.
Ja, aber dann halt auch wirklich, ne, eben aufgrund dieser Langsamkeit auch gewisse Dinge wirklich, ja, wie soll man sagen, Nerven zerfetzen,
ja,
auszureizen.
Vor allem hat ja auch die Angewohnheit, der dann irgendwie immer so einen Ton oder so drunter zu legen, so einen ganz lang gezogenen Ton, und dann kommt mal hier ein Streicher wieder rein und so, und denkst, Alter, nee. Ist auch gleich an einer der ersten Szenen, wo der Typ dem an den von hinten an den Polizisten rankommt und du hast nur dieses Bild und du siehst im Hintergrund schon irgendwas passiert da und du denkst so, nein. Das
ist geil, aber auch dieses Casting bei diesem Pornofilm. Alter. Und du siehst nichts. Du siehst nichts. Aber ich war fertig.
Ja.
Ich war wirklich fertig, ja, weil das war so eine unangenehm lange Szene. Es war einfach nur unangenehm. Und du hast so viel Zeit, dir dein Kopfkino irgendwie anzukurbeln.
Das ist halt
die Anspannung. Und auszuarbeiten, so. Ja, also wirklich dein Kopf arbeitet die ganze Zeit, weil du hast ja Zeit. Passiert ja nichts. Ja. Und das, ey, wirklich, also auch da nochmal Hut ab vor den Reppen. Aber das muss man halt wollen.
Genau. Ich sag ja auf der einen Seite, es ist zwar lang, aber auf der anderen Seite ist es schon geil, dass diese Regisseure, wenn sie das eben so gut können, wie ein Reffen sein Ding und Gareth Evans sein Ding, dann ist es auch cool, dass die so viel Ressourcen dafür bekommen und dann eben so lange Serien machen.
Und das ist wirklich kinoreif, ne? Also ich muss sagen, Gangs of London, das könnte auch so im Kino laufen. Und ich find's krass, dass ja Sky sich da so rausgewagt hat, dass sowas aus England oder in England möglich ist. Also setzt bei mir britisches Gangster-Kino wieder ganz oben auf die.
Ich bin für sowas so empfänglich. Gentleman geguckt, da war schon wieder auf allen Ebenen.
Ja, aber Gentleman ist halt noch, ne?
Ja, aber ich war zufrieden mit allem. So, ich war von, ja, Madonna, tschüss, weg mit dir, komm, mach wieder richtig gute Filme. So, echt. Colin Farrell halt wieder Meisterleistung.
Colin Farrell, allein für den lohnt sich Gentleman.
Natürlich.
Ja.
Nein, so. Cool, schau ich rein.
Ey. Ja, cool.
Mach das.
Wir schauen mal kurz in die Werbung und melden uns gleich zurück. Wir haben noch eine ganze Palette am Start, glaube ich, ne? Ja,
ist ja.
Bis gleich. So, herzlich willkommen zurück zur aktuellen Ausgabe Bada Binge. Der Hund war eben austreten. Jetzt können wir weitermachen.
Jawolle.
Und wir haben ja noch einiges auf dem Programm. Unter anderem, ist wahrscheinlich auch eine Serie, über die müssen wir bestimmt noch mal ausgiebiger und etwas breiter erzählen. Aber du hattest sie trotzdem. Du hattest sie trotzdem mal hier aufgelistet und ich wollte dir schon. Nein, Entschuldigung, Sandro. ich wollte schon mal ein bisschen was drüber hören, weil man hört so viel Gutes. Und natürlich sind die Vorzeichen von dieser Serie auch sehr vielversprechend und verführerisch für mich gerade. The Deuce. Hast du jetzt beide Staffeln gesehen, oder?
Drei sogar schon. Die dritte ist gerade beendet worden. Und man kann eigentlich letztendlich das runterbrechen als, es spielt in New York, der Ende 60er, Anfang 70er und dann in der dritten Staffel rein in die 90er. Und man sieht eigentlich letztendlich die Entwicklung einer bestimmten Straße, nämlich der The Deuce, in New York. Und zwar war das früher, und das war mir gar nicht so sehr bewusst, war das einfach übelstes Rotlichtviertel und eine Straße, in der Prostitution halt das Ding war. Und man sieht dann halt, wie sich das so entwickelt hat, dem Ort von Zuhältern und Prostituierten bis hin zu dem Ort, den wir heute kennen, also den New York und Manhattan, wie wir uns das heute vorstellen. Und ganz viel spielt da auch die Rolle, was Pornografie angeht, wie das halt groß wurde in den Zeiten und gerade auch die große Premiere von diesem erfolgreichsten Pornofilm aller Zeiten, dessen Namen ich leider vergessen
habe.
Deep Throat, wo es wirklich eine Premiere gibt und du denkst dir so, Alter, das wäre heute irgendwie ein bisschen weird, wenn es so eine wirklich sehr große Premiere gäbe mit so vielen Zuschauern. Wahnsinn. Und das ist super interessant, weil James Franco ist in einer Doppelrolle, hat so eine Bar, also der eine James Franco-Bruder hat so eine Bar. Und das ist alles sehr sehr schön inszeniert. Es sind Charaktere, wie soll ich sagen, es sind natürlich auch wieder Charaktere, die leiden, gerade natürlich die Prostituierten. Du hast sehr viel das klassische Rollenbild, was nun mal damals so war. Und das ist sehr, sehr authentisch, weil du fast schon dokumentarisch mitbekommst, wie es zu dieser Zeit eben war. Und ich bin da sehr begeistert von gewesen. Ich fand die dritte Staffel schon nicht mehr so stark, aber die ersten beiden auf jeden Fall richtig gut. Hier Maggie Gyllenhaal ist auch am Start. Und James Franco macht das einfach auch richtig, richtig gut, so gerade die Doppelrolle. Ich finde es ja immer faszinierend, wie die das dann so drehen, ne? Wenn die miteinander sprechen, Gegenshots, dies, das. Finde ich richtig, richtig gut. Kann ich empfehlen. Ist jetzt nicht auf meiner Top 30 List oder sowas.
Ja.
Aber ist nett.
Ist halt von David Simon, ne? Und ist halt natürlich so die Sache, ne? Der hat The Wire gemacht und The Wire genießt bei mir halt so den absoluten Überstatus.
So. Ja, man guckt da halt wieder in so ein, wie bei The Wire, in so ein Milieu rein, das man vielleicht nicht so gut kennt. Und wie ich schon gesagt habe, ist es fast dokumentarisch. Das heißt, man ist sehr nah an den Charakteren. Man bekommt, gerade weil das auch eine gewisse Laufzeit hat, natürlich von jedem Charakter ziemlich viel mit. Es sind sehr viele starke Entwicklungen. Eine Frau zum Beispiel, die Maggie Gyllenhaal spielt, die entwickelt sich dann irgendwann dazu, dass sie halt eine sehr erfolgreiche Porno-Regisseurin ist oder Porno-Produzentin ist. Und ja, also wie gesagt, man kriegt einfach genau mit, wie es wohl war zu der Zeit in New York und schaut da wieder in so ein Milieu rein, das man nicht so kennt. Also ich bin da positiv angetan.
Ey, ich muss es auch noch mal irgendwann schauen. Wo ist es auf Sky, ne?
Sky, genau. Ist eigentlich eine HBO-Produktion. Ich weiß nicht, ob der The Wire-Dude auch irgendwann mal irgendwo anders was macht. Bei HBO hat er nun mal sein Zuhause gefunden, zu Recht.
Und ich meine, solange die ihm die Möglichkeit geben, die Stoffe zu entwickeln, auf die er Bock hat.
Show Me Your Hero ist auch mega. Das ist auch von dem.
Ja?
Ja, ist so eine Kurzserie mit Isaac. Wie heißt der? Isaac hier, der von Star Wars. Oscar Isaac. Isaac. Genau. Könnt ihr auch mal schauen.
Der von Star Wars.
Ja, ja, come on.
Ah, am Oscar Isaac. Möchte so wenig mit dem Film in Verbindung gebracht werden. Und
würde so sagen können, X-Men Apocalypse, das finde ich bestimmt nicht.
Und oh, noch schlimmer. Stimmt.
Ja, zumindest
ist er dann hat ein paar blöde Entscheidungen getroffen, ne? Aber du hättest jetzt auch Drive sagen können, zum Beispiel.
Ja. Nee, aber The Deuce, empfehlenswert. Kann ich euch wirklich.
Ey,
ist bei Sky erhältlich. Ist
für mich super uninteressant irgendwie, weiß ich nicht.
Hattest wirklich? Du mal.
Hast du einen Bezug zu New York? Weil, wenn man da mal.
Ja, ich hab tatsächlich gestern und vorgestern vier City Mafia gegen New York.
Auf Netflix, geguckt. Ne?
Ja.
Ja. Ist gut?
Nee.
Nee?
Nee, ich finde die richtig schlecht.
Ja.
Sehr viel Style, over Substance, so. Das wird überhaupt nicht interessant irgendwie. Also im Detail beleuchtet, da kommen zwei oder drei Ex-Gangster kommen zu Wort, aber dann geht's halt hauptsächlich darum, also wird super schnell abgearbeitet, wie die verwanzt wurden und wie schnell das dann ging, aber da hätte man so viel, also es sind ja auch nur drei Folgen, da hätte man so viel, also ich habe mir wirklich viele Details und spannende Geschichten erhofft, aber das wurde so schnell abgearbeitet. Lohnt sich
ja, schade, immer. Weil ich hatte den Trailer gesehen und hat mir das auf die Watchlist gesetzt, weil ich halt echt schon Bock drauf hatte.
Habe ich gesehen, dass es nur drei Folgen sind, dachte ich so, okay, drei Folgen.
Aber kann es sein, dass da vielleicht noch welche nachgeschoben werden? Weil das ist ja zum Beispiel bei dieser.
Die dritte Folge endet schon mit der Zerschlagung.
Ja?
Ja.
Okay, weil so war das ja bei diesem Evolution of Hip-Hop zum Beispiel, ne? Dass sie da ja immer.
Also das
fand ich auch cool.
Das fand ich auch richtig cool.
Ja. Aber bei The Deuce, auch ähnlich wie bei Narcos, ich mag das immer, wenn Serien so sich strecken auf mehrere Jahrzehnte, wenn man sieht, wie sich nicht nur die Menschen verändert haben, sondern eben die Orte, die, ja klar, auch die ganze Gesellschaft, wie überhaupt mit Themen wie Pornografie und Prostitution umgegangen wurde und sowas.
Ja, und dann wahrscheinlich ja auch dann, sag ich mal, der Niedergang der Porno oder des Pornos an sich, von eben. Premieren auf dem Times Square bis hin zu ja Billigproduktionen mit der VHS-Kamera in irgendeinem Auto oder sonst
irgendwas. Ist ja so. Doch teilweise sehr lustige Charaktere. Da gibt's einen Pornoproduzenten, ey.
Aber es ist jetzt nicht so, also ist es schon Boogie Nights so oder ist es ein bisschen schroffer oder ernster als Boogie Nights?
Es ist ein bisschen ernster als Boogie Nights, weil es auch harte Geschichten gibt, aber es gibt auch Szenen, die schon humorvoll sind und Spaß machen, wie bei Boogie Nights.
Wobei so Boogie Nights will ich auch gar nicht sagen, dass der jetzt nicht frei von Härte ist.
Nee, ne? aber der macht halt Spaß so, ne? Und also größtenteils. Und das ist bei The Deuce aber größtenteils ähnlich. Es gibt so Bar-Szenen und auch teilweise Charaktere wie diesen Pornoproduzenten. Die sind auch ein bisschen drüber, so, aber größtenteils. Nimmt sich das ernst. Es ist ein perfekter Mix aus beiden, finde ich.
Hat einer von euch mal in diese Vinyl-Serie reingeguckt von Martin Scorsese?
Ach, das Ding. Nee. Ja, zwei Folgen.
Ich habe die erste Folge halt gesehen und fand's halt echt erschreckend nicht gut.
Nee, es war auch gar nicht so geil produziert. Also es sah nicht.
Naja, also das würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Weißt aber
Vinyl.
Also Vinyl. Wie Vinyl.
Vinyl. Ja. Das wirkte halt so wie so ein Best of Scorsese, weißt du? Also so wirklich all das, wofür der Mann steht, wurde da so komprimiert und dann halt so ausgestellt. Oder
wie viel Hand hat er denn in dieser Serie gehabt?
Ich glaube, er hat nicht alles inszeniert.
Nee, nicht alles inszeniert, so, aber der war da mit als Producer mit an Bord und hat, glaube ich, ein paar, zumindest die Pilotfolge inszeniert.
Ja.
Und war irgendwie, weiß ich nicht, wirkte wie so ein Ausverkauf.
Ja, und das hier hat mich wesentlich, also gerade auch die Charaktere, die beiden Brüder, die von James Franco gespielt werden, und die ganzen anderen, die wir da gerade auch auf dem Bild sehen, die haben mich da auch mehr interessiert, die Figuren einfach als bei Vinyl.
Und hast du Fargo gesehen?
Ja, die dritte ersten Staffel? Beiden, dritte noch nicht.
Nee, okay.
Weil ist das auch, spielt das auch dann?
Nee, in der dritten Staffel ist ja Hugh McGregor, glaube ich, wenn ich das richtig nehme, in der Doppelrolle zu sehen. Und da hätte mich mal der Vergleich interessiert, wer es besser macht. Aber gut.
Ja, es kann ich empfehlen.
Ey,
guck da gerne mal
rein. Es steht nach wie vor auf der Watchlist, aber ihr kennt selbst, es sind so viele Sachen.
Ja. Aber ich gehe natürlich zu, man muss auch Bock auf das Porno. Jahrzehnt, auf Porno haben, auf Prostitution haben.
Ey, ja, voll Bock auf Prostitution.
Nein, auf die 60er, 70er und dann bis hin zu den 90ern.
Ja. Ja. Aber wo wir jetzt bei den 90ern sind, machen wir noch direkt weiter, denn ich denke, da war die Hochzeit für viele, für mich, Für euch war es vielleicht ein bisschen später. Ihr habt mir zwei Serien genannt und habt mir tatsächlich die Möglichkeit gegeben, in die eine oder mir eine Möglichkeit genannt, wie ich in die eine reingucken kann. Nämlich The Last Ride. Eine Dokumentationsserie, wo wir jetzt schon bei dokumentarisch waren und Milieu und keine Ahnung. Und tatsächlich hat mich bei, ihr habt zwei Serien genannt. Ihr habt Dark Side of the Ring genannt, eine Weiß-Dokumentation.
Ja, gesehen, habe ich nicht gesehen.
Zu dem Thema Wrestling oder über die Schattenseiten des Wrestlings, wenn ich das richtig verstanden habe, weil unter anderem in einer der Folgen, wie ich das so gelesen habe, wird zum Beispiel lang und ausgiebig der Tod von Owen Hart
thematisiert. Das ist die letzte Folge, aber auch alle anderen wirklich düsteren Geschichten. Der Unterschied ist, vielleicht reden wir erst kurz über Dark Side of the Ring, dann hake ich das schnell ab und dann kannst du ein bisschen was zu The Last Ride sagen. Denn der große Unterschied ist, The Last Ride ist eben auf dem WWE Network. Das bedeutet, das ist zwar schon ein Blick hinter die Kulissen, aber hier und da dann doch geschönt. Und Dark Side of the Ring ist einfach komplett unabhängig von irgendeiner Liga. Deswegen hast du auch keine WWE-Akteure dabei. Also Leute, die aktuell noch unter Vertrag sind bei der WWE, dürfen da gar nicht erst mitmachen, weil es werden Sachen aufgegriffen, wie du schon gesagt hast, der Tod von Owen Hart. Also wer die Geschichte nicht kennt, das war mal ein Event, wo er sich von der Ringdecke runterhängen sollte, wie das damals auch Sting öfter mal gemacht hat. Und dann hat diese Halterung halt nicht gehalten und er ist irgendwie, weiß nicht, 20, 30 Meter runtergeflogen und bei diesem Sturz eben geflogen. Eine ganz, ganz tragische Geschichte. Dann werden Geschichten erzählt wie der Montreal Screwjob, wo eben Bret Hart hintergangen wurde von Vince McMahon himself, also von dem WWE-Chef. Es gibt eine Doppelfolge, die ist wirklich, werde ich mir wahrscheinlich nie wieder angucken, weil sie so, es gibt eine Doppelfolge, weil sie wahrscheinlich so herzzerreißend und traurig ist, die ich mir wahrscheinlich nicht nochmal anschauen werde, über Chris Benoit. Und das ist wirklich eine heftige Geschichte.
Das ist der
Geschichte.
Mann, der seine Frau umgebracht hat, ne?
Nicht nur seine Frau, sondern auch sein Kind. Ja. Es sollte ein Event stattfinden, 2005, Vengeance hieß das. Da war auf der Karte angesetzt, er ging CM Punk und er erschien aber nicht zu der Show, was halt No-Go ist beim Wrestling. Und da haben sich alle schon gewundert und dann am nächsten Morgen hat man erfahren, dass der in dieser Nacht eben wahrscheinlich auch mit Concussions und den ganzen, also mit was ist denn die
Übersetzung?
Gehirnerschütterung und anderen Problemen, die im Wrestling, ne, Steroide und weiß ich was alles, die Folgen daraus waren wahrscheinlich diese Geschichte. Und zwar wurde dann als sie dann geschaut haben, sein Gehirn sich nochmal angeschaut haben, nach dem Tod, haben sie halt gesehen, dass sein IQ bei dem, oder nicht sein IQ, doch IQ ist bei dem eines alten Rentners war, der irgendwie unterschiedliche Hirnschäden hat. Das heißt, sein Hirn war wirklich kaputt und eigentlich, und das ist so dieses Mysterium, sie reden darüber, wie Chris Benoit war, was die WWE nie wieder machen würde, weil sie haben seinen Namen, weil das eben so eine ultra krasse Geschichte ist, haben sie seinen Namen aus dem WWE-Network gestrichen. Also man kann sich zwar Matches anschauen, aber man kann nicht nach seinem Namen suchen und nirgends wird sein Name aufgegriffen. Und das wird hier eben gemacht. Chris Jericho ist dabei. Das ist ein Wrestler, der damals bei der WWE lange war. Heute bei der AEW, der Konkurrenzliga. Und der ist der Erzähler die ganze Zeit. Und der sagt gleich von Anfang an bei der Chris Benoit-Geschichte, ey Leute, wenn ihr denkt, wir feiern hier den Tod ab, also diese tragische Geschichte ab, die der gemacht hat, nein, wir reden über den Menschen, aber sagen gleichzeitig natürlich, wie tragisch das Ganze ist. Und das wird alles so reflektiert und in den Kontext gesetzt und mit einer Feinfühligkeit auch, wie diese Serie gemacht wird. Du merkst, da sind einfach Wrestling-Fans am Werk von ganzem Herzen. Sie dürfen eigentlich nicht die wahren Szenen zeigen, weil das natürlich alles der WWE gehört. So Matches und irgendwie Dokumentation und sowas. Sie lösen das dann so, dass sie irgendwie den Bildschirm abfilmen. Dann umgehen sie wohl das Rechtliche. Und sie spielen dann ein bisschen verblurrt einzelne Szenen nach. Das bedeutet, man sieht so Darsteller, man sieht nicht klar das Gesicht, sondern man sieht Darsteller, die das nachspielen, was eben die Familienangehörigen und andere Wrestler, die zu dem Zeitpunkt am Start waren, erzählen. Und diese Dokumentationsart habe ich noch nicht allzu oft gesehen. Mag ich sehr, sehr gerne. Es wird sehr, sehr feinfühlig gemacht. Es wird nicht auf Sensationsgeilheit ausgegangen, weil es eben einfach so fucking tragische Geschichten sind. Und ich bin Weiß da so dankbar für, dass sie diese ganzen Geschichten erzählen, weil man das eben in einer WWE-Dokumentation oder so niemals hören würde. Weil ich finde, dass das schon wichtig ist. Man darf irgendwie weder die Menschen noch diese tragischen Ereignisse ignorieren, sondern das ist halt einfach auch ein Teil der Geschichte vom Wrestling, auch wenn es ein, wie der Name schon sagt, eine sehr düstere Historie ist. Aber umso faszinierender ist es, wie sie das aufgegriffen haben. Es gibt zum Beispiel bei dieser Chris Benoit Doppelfolge gibt es die Geschichte, die ist sehr schön, dass, oder natürlich auch tragisch, dass die Schwester von Chris Benoit und der Sohn seit diesem Vorfall nichts miteinander zu tun hatten. Und Chris Jericho hat alles daran gesetzt, dass die wieder ein gutes Verhältnis haben. Der hat sie eingeladen zu einer AEW-Show und hat halt gemeint, ja, wenn ihr wollt, kommt da vorbei. Und jetzt haben sie halt wieder miteinander zu tun. Das heißt, er hat auch so Familien,
was heißt
Angehörige wieder zusammengebracht.
Was ist AEW schon?
AEW ist die Konkurrenzliga von der WWE, wo okay. inzwischen Chris Jericho ist. Das gehört dem, die Liga gehört demjenigen, dem auch FC Fulham gehört und Jacksonville Jaguars und so. Also ist gerade die größte Konkurrenz für WWE. Naja, und wie gesagt, die haben Familienangehörige wie auch Chavo Guerrero und so, die sehr viel damit zu tun hatten, auch mit dem Tod von Eddie Guerrero zusammengebracht, um einfach sich nochmal auszulassen. Und das ist teilweise so herzzerreißend wie diese Michael Jackson-Doku, wo dann auch Leute da sitzen und einfach ihr Herz öffnen und seit Ewigkeiten nicht mehr drüber gesprochen haben und sich da ein abheulen, weil es einfach alles so traurig ist. Kann ich sehr empfehlen für Leute, nicht nur übrigens, nicht nur die Wrestling interessiert sind, sondern es wird auch so erzählt für Leute, die eben nichts mit Wrestling zu tun haben.
Aber das bestätigt ich das nicht eher dann, sag ich mal, Gegner und weiß ich nicht, Leute, die halt, sag ich mal, das Ganze von Grund auf ablehnen?
Wegen den ganzen Verletzungen und sowas alles genau. und Steroide und dies und das. Es wird natürlich auf diese Punkte eingegangen und deswegen finde ich, also es wird alles wieder, was ich vorhin schon gesagt habe bei Euphoria, es wird halt in Kontext gesetzt und es wird gesagt, natürlich ist das ein Problem und dann wird aber auch gesagt, dass egal ob diese WWE-Policy, also sie haben halt so ein Drogen-Apartment, wo sie halt regelmäßig getestet werden, wir wissen auch vom Fußball, dass das nicht immer eindeutig ist und klar ist und da wirklich drauf geachtet wird, aber es wird auch gesagt, dass dann zumindest in den letzten Jahren immer mehr drauf geachtet wird, dass Leute sich hier nicht sowas reinballern. Zum Beispiel in der WWE ist es nicht mehr erlaubt, mit einem bloßen Stuhl auf den Kopf zu hauen, sondern sie machen dann halt immer diesen. Also sie haben halt eine Hand davor oder es wird irgendwie gegen die Schulter gehauen. Also es ist schon nicht mehr so hardcore, wie es früher mal alles war. Aber ich habe jetzt auch schon viel zu lange über diese Serie gesprochen. Ich habe die geschaut in der Phase, als Corona gerade angefangen hat, als ich keinen Bock auf Wrestling hatte, weil einfach jetzt aktuell keine Zuschauer am Start sind beim Wrestling und Wrestling macht ohne Zuschauer irgendwie keinen Spaß. Und dann habe ich das Ding geschaut und das war so mein Wrestling-Konsum. Dann in der Zeit.
Aber ist das nicht für Wrestling-Fans dann echt auch, weiß ich nicht, desillusionierend?
Ja, natürlich. Das ist ein totaler Blick hinter die
Kulissen. Weil es raubt ja eigentlich die Illusion, ja. die beim Wrestling ja eigentlich alles ist, ja, oder?
Das kommt noch darauf an, was du für ein Wrestling-Fan bist.
Ja, okay.
Okay. Als nüchtern betrachteter Fan, der sich mit der ganzen Materie auch mit ohne Scheuklappen sozusagen beschäftigt, weißt du über die meisten Dinge sowieso schon Bescheid. Also das alles, ich.
Du weißt Bescheid.
Ohne dass ich das jetzt gesehen zu haben, kann ich mir nicht vorstellen, dass dort jetzt irgendwie noch großartige Überraschungen irgendwie auftreten, sondern es wird halt aufgearbeitet. Ich bin halt, ich muss sagen, dass du sagst, dass das in Kontext gesetzt wird, weil ich, sobald, also für mich ist Weiß eher tendenziöse Reportage, na, tendenziöser Berichterstattung.
Aber da sprichst du vielleicht über Weiß Deutschland. Ich finde schon, dass Weiß Amerika. Allgemein
Weiß schon. Ich finde, Weiß ist halt eher schon auch sehr sensationshaschend und ich finde, dass dieses Thema definitiv bei Weiß gut aufgehoben ist, aber ob das jetzt so, also ich würde mir da mal eine Folge von angucken, also ich will da ja natürlich jetzt nicht, ohne dass ich es gesehen habe, drüber eine Meinung fällen, aber es überrascht schon, so wie du die Serie beschreibst, ist sie halt meiner Meinung nach keine Weiß-Serie.
Ja, aber es sind halt auch nicht die, es sind da keine Weiß-Mitarbeiter involviert, vielleicht als Producer oder so, aber diese Macher, die haben vorher nichts mit Weiß gemacht, das heißt, es sind wirklich Leute, die von extern kamen und das gemacht haben und gerade dir als Wrestling-Fan würde ich es auf jeden Fall ans Herz legen, vor allem diese Chris
Benoit. Ja, Weiß vielleicht nur Vertrieb.
Ja, genau, diese Chris Benoit-Folgen.
Stempel ist da drauf, ne?
Ja, klar.
Schau dir die Chris Benoit-Folgen auf jeden Fall an, aber es ist ein bisschen zu vergleichen mit The Wrestler, was diesen Blick hinter die Kulissen angeht, weil ich finde,
gehen die auch auf das Backyard-Wrestling und sowas
ein? Ja, auf all das. Es gibt Geschichten, Alter, das muss ich noch ganz kurz sagen. New Jack war mal ein ECW-Wrestler, der einfach völlig am Rad dreht. Der Typ, der ist heute immer noch nicht hinter Gittern, ich weiß nicht warum.
Ist das nicht der vom Hausdach in so eine LKW mit Glasrohren gesprungen?
Unter anderem das, aber er hat auch, pass auf, der rastet manchmal so aus. Natürlich sind auch Hardcore-Matches gescriptet, aber bei ihm war es mal so, er hatte ein Match gegen einen Minderjährigen, der war gerade mal 17, den er eigentlich bladen sollte. Also bladen heißt halt, irgendwo cutten und dann blutet der halt, ne, wie es halt bei Hardcore-Matches üblich ist. Und irgendwie ist er wegen irgendwas so wütend gewesen, dass er drauf zugestochen hat. Also er hat die ganze Zeit, er hat nicht den gebladet, er hat den fast getötet. Und diese Geschichten werden halt ausgepackt und es ist natürlich, ich sitze hier als Wrestling-Fan und das ist nicht angenehm, wenn man solche Geschichten hört, aber der ist auch einfach kein professioneller Wrestler, sondern es ist halt einfach ein abartiger Mensch. Und das wird eben in dieser Doku auch klar gemacht. Da wird zum Beispiel dann nicht gesagt, ja, ist ja klar, dass der so ist, wie er ist, sondern es wird schon gesagt, das ist halt einfach ein Bastard. Dieser Typ, der sowas macht oder der auch einen 70-Jährigen bei einem Wrestling-Match mal mit einem Baseballschläger so doll verkloppt hat, dass der auch beinahe gestorben ist, ne? Also es ist völlig irre und es wird nichts verschönt, es wird Wrestling in den düstersten Zeiten gezeigt und gerade auch für Leute, die eben nicht so Wrestling-affin sind, wie bei The Wrestler, ist es trotzdem faszinierend, weil die Machart eben so gut ist.
Und glaubt ihr, dass diese Dokumentation, ich denke mal, die ist jetzt schon ein bisschen älter, ne?
Die kam dieses Jahr erst raus, Anfang des Jahres.
Okay, aber glaubt ihr, dass diese Dokumentation mit dafür verantwortlich war, dass die WWE jetzt sowas wie The Last Ride gemacht hat mit dem Undertaker?
Nein, aber ich glaube. Also ich,
und das ist ja auch nicht das erste Mal, dass es gibt ja auch Beyond the Mat, gab es ja schon vor.
Ja, aber es gab nicht so viele geile. Also es gab
Wrestling
with Shadows zu dem Montreal Screwjob und so. Aber ich finde schon, und da kommen wir ja dann gleich zu The Last Ride, dass auch die WWE auf ihrem Network immer mehr richtig gute Behind-the-Scenes-Look hat, weil sie einfach auch kapiert haben, ey, die meisten Leute raffen heutzutage, dass das alles geskriptet ist und dass der Undertaker eben auch ein echtes Leben hat. Auch wenn er seit 30 Jahren versucht hat, das aufrechtzuerhalten, dass er einfach ein düsterer Dude ist irgendwie. Und ich finde schon auch gut, dass es so viele gute Wrestling-Dokus in letzter Zeit gibt, unter anderem eben auch The Last Ride, zu dem du ja ein bisschen was sagen kannst, bevor ich hier zu viel laber.
Last Ride ist halt einfach eine Zäsur schon fast im Bereich Wrestling und WWE, ne? Also du siehst zum ersten Mal, es ist eine sechsteilige Doku, die relativ nicht unangekündigt, sie wurde kurzfristig angekündigt. Man hat vorher, also dazu muss man sagen, Mark Calloway, der den Undertaker jetzt seit über 30 Jahren für die WWE in Anführungszeichen gespielt, porträtiert hat, gehörte immer zu den Wrestlern, die weder die Liga gewechselt haben, die kaum Verwerfung irgendwie mit der Organisation hatten.
Und die nie, wie heißt dieser Begriff, wenn man nicht aus der Rolle fällt?
Kayfabe.
Ja, genau.
Also er hat nie sein Gimmick abgelegt, sozusagen. Also es gab in diesen 30 Jahren eigentlich nie ein Interview oder irgendeine Szene, in der Mark Calloway sozusagen irgendwo ein Interview geführt hat, irgendwo aufgetaucht ist, als der Mann hinter dem Undertaker. Er war der Undertaker.
Sozusagen. Ja, genau.
Das hat er gelebt. Und das ist jetzt sozusagen zum Ende seiner Karriere hin dann der erste wirkliche Blick hinter die letzten, ich glaube, es umspannt 5 Jahre, bin ich der Meinung.
4, 5.
2017 haben sie angefangen zu drehen, ne?
Ja, ich glaube ungefähr. Wo dann sozusagen auch von ihm aus eine Entscheidung kam, so jetzt ist so langsam der Zeitpunkt. Er merkt selber, das ist halt, er wird halt nicht besser. Und er hat dann gesagt, okay, vielleicht ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, dass ich sozusagen diese Rolle hinter mir lasse und auch das Leben, weil Familie geht vor und wird natürlich auch nicht jünger, wenn dann solche Sachen passieren mit dem Goldberg-Match. Und das ist halt das erste Mal, das kann man gar nicht genug betonen. Für mich hat, als ich die gesehen habe, für mich ist das halt eine Dokumentation auf Level von The Last Dance. Meiner Meinung nach definitiv. Also
Sie orientieren sich auch stilistisch sehr daran.
Was Gewichtung innerhalb des Sports ist, und natürlich in Deutschland ist Wrestling immer noch so ein bisschen
verpönt.
Ja, nicht verpönt, aber so ein bisschen, man belächelt das, aber man darf halt nicht vergessen, in Amerika ist halt Sports Entertainment ist halt so groß wie Football, wenn nicht sogar größer teilweise bei den Events. Und der Undertaker ist dort eben eine Instanz. So, es gibt kaum jemanden, der den Undertaker dort nicht kennt.
Ist ja hierzulande sogar auch.
Genau.
Ich meine jetzt mal ehrlich.
Und seit 30 Jahren.
Wenn es eine Figur im Wrestling gibt, die mich mein Leben lang begleitet. Ich meine, Hulk Hogan ist irgendwann Schauspieler geworden. und hat halt irgendwie durch Pornotapes und jetzt sonst irgendwas, sag ich mal, noch auf sich reden gemacht. Aber der Undertaker steht für mich seit jeher für WWF oder WWE. Ja, und ja, man hat ihn ja auch dann immer nur einmal bei WrestleMania irgendwie mal im Jahr gesehen. Aber der Typ ist der Inbegriff für mich, der World Wrestling Federation.
Es ist auch einer der wenigen, die tatsächlich immer bei dieser Company geblieben sind. Ich glaube, er hatte seine Anfänge in der WCW, weiß nicht sogar so, irgendwie 1, 2 Matches oder Tryouts oder sowas. Aber ab dann, wo er dann wirklich zum Undertaker wurde, dessen Charakter ja auch geschaffen wurde von Vince McMahon, war ja Vince McMahon und der WWE immer treu. Und das ist nirgendwo anders aufgetreten. Es gab vor 1, 2 Jahren einen Skandal, wo er bei Starcade so eine Autogrammstunde gegeben hat, weil das eben ein anderer Veranstalter war als WWE. Aber letztendlich war er sonst immer für die WWE im Ring. Und immer, wenn Vince McMahon halt angerufen hat, dann war er da. Und das war in den letzten Jahren halt ein großes Problem, weil Undertaker hatte mit beispielsweise den beiden Shawn Michaels Matches mit die besten Matches aller Zeiten bei WrestleMania gehabt. Das war so WrestleMania 25, 26, glaube ich. Das war ein Wahnsinns, also da war die Messlatte einfach, die wurde neu gelegt so für WrestleMania-Matches. Das sind einfach die WrestleMania-Matches. Und danach gab es dann so Matches wie der, come on.
Welches war besser?
Alter, das WrestleMania 25-Match kannst du kaum toppen.
Welches war besser?
Weiß ich nicht.
Danach.
Ich find, ab danach, weiß ich nicht. Fand ich nicht. Ich finde, in den letzten 5 Jahren hat Undertaker.
Ja, ja. Nee, pass auf, und jetzt will ich ja sagen, danach, also das ist ja auch schon wieder, wie sie, 8 Jahre her oder so, danach, in den letzten 5 Jahren, gab es so Momente, wo Vince McMahon angerufen hat bei ihm und so gesagt, und das wird alles auch so halbwegs da geschildert. Ey, übrigens, der Prinz von Saudi-Arabien will bei der Saudi-Arabien-Show, dass du auftauchst als Attraktion, wo dann der Undertaker irgendwie 1,5 Millionen oder so bekommt für dieses eine Match. Und dann kehrt der Undertaker halt für dieses eine Match zurück nach irgendwie einem Dreivierteljahr, weil er nur so 1-2 Matches im Jahr zuletzt gemacht hat. Und dann verbotscht er, also verkackt er dieses Match einfach derbe, was Dennis gerade gesagt hat mit Goldberg, wo die sich fast verletzt haben. Und ich meine, der Typ
ist. Wobei davor war ja noch sogar, davor war ja Saudi-Arabien noch mit Kane zusammen.
Ja, wo dann irgendwie andere Wrestler noch.
Das, was du jetzt sagst, ist ja noch, das ist jetzt das allerletzte gewesen.
Genau, klar, ich will nur ein Beispiel nennen für die letzten 5 Jahre, wo es halt richtig schlimm schon wurde und wo man einfach gesagt hat, Alter, mach mir diesen Undertaker nicht kaputt, der soll seine Karriere beenden. Es hätte mehrere Punkte gegeben, wo es Zeit gewesen wäre. Zum Beispiel hat er eine WrestleMania-Streak, also eine Win-Streak, wie nennt man das? Eine Gewinn. Alter,
Siegesserie,
danke schön, Daniel. Eine Siegesserie von irgendwie über 20 Matches bei WrestleMania gewonnen und dann hat Brock Lesnar ihn halt besiegt. Und das wäre so, entweder wäre das ein Punkt gewesen.
Habe ich das richtig verstanden anhand, ich habe ja nur die erste Folge davon gesehen, aber habe ich das richtig verstanden, dass dieser Sieg von Brock Lesnar über ihn bei WrestleMania jetzt eigentlich auch nur der Tatsache geschuldet war, dass er so am Ende war, dass er irgendwas, dass irgendwie Schmerzen am Start waren oder sonst irgendwas?
Nee, das war einfach eine Entscheidung, die sie die der Undertaker angeblich auch abgesegnet hat, die Vince McMahon halt irgendwie cool fand. Und dann war das halt so.
Und wann waren die Kämpfe gegen Shawn Michaels?
Die waren davor. Das war dann das das perfekte Karriereende von Shawn Michaels 2013, 12.
Ja,
in dem Dreh müsste es gewesen sein.
Ja.
Und
ey, ich meine, da war der schon sau alt.
Ja, und das waren trotzdem richtig gute Matches.
Das ist halt auch eigentlich der ganze rote Faden, der sich durch die Sendung durchzieht, dass du sozusagen eigentlich fast in jeder Folge geht's darum, okay, wann beende ich meine Karriere und wenn du 30 Jahre was machst, dann willst du dir nicht von anderen Leuten sagen, jetzt musst du gehen, sondern du willst deinen eigenen Punkt sehen. Das Problem ist, dann machst du ein Gutes und denkst so, oh, ich habe jetzt trainiert, geht noch. Und selbst wenn ich nur einmal im Jahr zurückkomme, kann ich ja. Ich habe ein Jahr, ich bereite mich vor. So, ich trainiere, funktioniert. Da passieren dann halt aber eben manchmal Sachen, die kannst du nicht vorahnen. Manchmal knockt sich einer aus Versehen aus. Irgendwie, du verkackst irgendwie irgendwas. Und dann gehst du raus und denkst so, ja nee, das war jetzt aber auch nicht das Ende, was ich mir vorgestellt habe. Also gehst du nach Hause, sprichst mit deiner Familie, guckst dir das an.
Trainierst neu.
Versuchst es nochmal und dann geht's auf einmal wieder. Dann kriegt er, und das ist ja auch eine Sache, der hat seit irgendwie 10, 15 Jahren eine kaputte Hüfte gehabt, so, und hat Schmerzen und hat nach der Zeit jetzt irgendwie erst vor 5 Jahren die Hüfte sich ersetzt und war das erste Mal wieder ohne Schmerz und sagt, oh, ich kann ja sogar noch mehr. Also, und dann war auf einmal in der Form seines Lebens, macht ein gutes Match und denkt so, ja gut, vielleicht.
Geht weiter.
Ja, geht weiter. Ja. Und das ist sozusagen dieses ganze Hin und Her, bis er dann irgendwann tatsächlich an einem Punkt ankommt, wo er sagt, okay, das funktioniert nicht so. Ich habe jetzt eine Frau, ich habe eine Tochter, so was, also selbst das Risiko, einmal so nur aufzutreten und sich dabei so schwer zu verletzen, dass du irgendwie im Rollstuhl landest oder so, ist es dann halt auch nicht wert.
Nee, das zeigt, und du guckst das, halt zurück, aber ich frage mich jetzt halt, das, was ihr jetzt so sagt, ne, das habe ich jetzt auch schon anhand der ersten Folge so mitbekommen, ja, ne, dass es das große Dilemma ist, dass er sich selbst diesen Anspruchsstrudel oder dieser Spirale irgendwie hingibt und nicht da rauskommt aus. Ich will mit einem perfekten Match abtreten, und aber vielleicht geht's ja doch noch.
Ja.
Ja? Und ich frage mich halt, wie erstreckt sich das, also wie soll das weitergehen über 5 weitere Folgen?
Naja, du hast auch, also es teilt sich eigentlich mal auf das Jetzt sozusagen, wo die sind, und du hast sehr viel Flashbacks. Also es wird auch immer wieder.
Last Dance.
Es wird auf jeden Fall immer wieder auf die gesamte Karriere zurückgeblickt und mit welchen Leuten er zusammen war und wen er schätzt, mit wem er coole Matches hatte und so.
Und du hast auch so Aufs und Ups dann halt über die Jahre, ja, ne? Also Matches, wo es dann
was
gut
ist
lief.
Was ist eigentlich mit Paul Bearer? Ist der tot?
Der ist inzwischen leider tot, ja.
Ja?
Genau. Und der kommt dementsprechend nicht zu Wort, aber es kommen viele Weggefährten natürlich irgendwie auch zu Wort, und vor allem guckt man halt aber auch in das Privatleben teilweise von Mark Calloway eben, der ist zusammen mit Michelle McCool, eine ehemalige Wrestlerin, Und sie sagt dann auch jedes Mal so, ja, eigentlich hatte er schon gesagt, dass er aufhören will. Und dann kam aber wieder ein Anruf von Vince McMahon. Und du kriegst halt jedes Mal mit, was so dieses Dilemma eines Wrestlers ist. Es geht ja sau viel so. Shawn Michaels hatte eigentlich das perfekte Wrestling-Karriereende. Und dann wird er,
die aber auch alle gewonnen.
Und dann wird er halt doch noch mal zurückgeholt, weißt du, für irgendein Match in Saudi-Arabien. Und ganz viele Wrestler können es einfach nicht lassen.
Es ist halt noch das was auch in The Rest in dem Film vorkommt, was er hier auch sagt, dieser Pop. So, weißt du, wenn Undertaker irgendwo rauskommt, so dieser Gong ertönt, die Leute rasten ja aus.
Ja, ja. Er muss sagt, nicht mal wresteln.
Er sagt, es gibt halt einfach, es gab bis zu einem bestimmten Zeitpunkt nichts, was ihn so glücklich gemacht hat, wie dieses Geräusch. Und in dem Augenblick, wo es nicht hatte, war er traurig. Und dann musste er sozusagen lernen, dieses Gefühl in seiner Familie zu finden, um zu sagen, okay, die Familie überwiegt dieses Gefühl, dass er das andere nicht mehr braucht.
Und das ist halt auch eine schwierig, ne?
Genau, also das ist diese Erfolgssucht, in Anführungszeichen. Und das ist halt ein sehr starker.
Ich meine, das kennen wir ja vom Kleinen. Also das ist ja, also das kennen wir ja in viel
kleineren. Aufmerksamkeit, klar.
Ja, und aber also weißt du, ich kann es nur übertragen, immer was, wenn du zum Beispiel irgendwo aufgelegt hast einen geilen Gig gehabt mit guten vollen Laden, wie 500 Leute, alle pushen dich und du pushst die Leute.
Das ist Adrenalin, Alter.
Ja, und du kommst nach Hause und denkst dir, oder du gehst ins Hotelzimmer oder sonst irgendwas und musst halt erstmal runterkommen. So, ne? Ja. Und dann kommst du nach Hause und da hat deine Tochter gerade irgendwie, weiß ich nicht, ihre ganzen Paw Patrol-Figuren über den Flur verteilt und du läufst genau rein und brichst dir irgendwie das Bein und denkst dir halt nur, Scheiße!
Ja. Aber es ist, wie gesagt, was man halt hier auch immer noch sagen muss, warum es vielleicht auch für Nicht-Wrestling-Fans halt interessant ist, ist einfach nochmal der Fakt, dass es halt, sowas gab es halt vorher noch nicht.
Ja, ich bin da nur immer so ein bisschen skeptisch, ne? Ich meine, ich mag ja auch den Fighting with My Family. Ich mag den Film. Ja, ich finde den echt cool.
Aber der ist geschönt.
Aber der ist halt schon, man merkt man halt schon, wenn da am Anfang halt schon WWE als Producer oder als Studio auftritt, so, dann merkt man halt schon, ja, ich kann hier nicht so wirklich die kritische Beobachtung erwarten. Und ich frage mich immer so, Vince McMahon, das muss doch einer der unsympathischsten oder der muss doch den unsympathischsten Ruf überhaupt genießen, oder nicht? Als Chef der ganzen Kiste da, oder nicht?
In der ganzen Szene ist er inzwischen, also mit den Moves auch hier mit Saudi-Arabien und welche Deals der sonst noch alles eingegangen ist, hat Vince McMahon keinen guten Ruf.
Aber der wird dann trotzdem in diese Dokus mit eingebaut. Also der ist dann ja trotzdem in dieser Doku mit drin, weißt du?
Na gut, aber was will man von ihm? Also man muss auch sagen, der Undertaker hat diese Firma halt aufgebaut so und ich kann mir auch schon, du kannst ihn unsympathisch finden, wer willst. Ich kann mir schon vorstellen, dass ein Vince McMahon trotz seiner Kapitalismusgier trotzdem loyal zu den Leuten ist in seinem Umfeld. Und wenn die beiden befreundet sind und der eine hilft dem anderen die Firma aufzubauen, der andere hilft dir dabei, deine Legacy zu bilden, so, dann ist es ja ungeachtet der unsympathischen Sachen, die du als Businessman machst, herrscht dort ja trotzdem eine Ehrlichkeit zwischen diesen beiden Personen. Das ist eine
unfassbare Bindung, die da auch aufgegriffen
wird. Undertaker, ich finde der Mark Calloway sagt schon auch einige ungeschönte Sachen, so was ihm nicht gefallen hat, was ihm gefallen hat. Die werden da sicherlich ein bisschen drüber gebügelt haben, aber es ist jetzt kein Abfeiern der gesamten Geschichte, sondern er sagt auch, dass es da einige Punkte gibt, wo er sagte, ey, war nicht cool. Er war ja zum Beispiel auch in dem Lockerroom drin, wo in dieser Montreal Screwjob-Geschichte, wo halt Bret Hart vor Vince McMahon stand und ihn ausgenockt hat, stand Undertaker am Raum und gesagt, ey, dann klärt das so. Er geht da nicht zwischen. Das ist zwischen euch beiden. So, wenn ihr euch jetzt prügeln wollt, deswegen macht das.
Erklär kurz, was, also für diejenigen, die es nicht genau wissen, das habt ihr jetzt schon dreimal erwähnt.
Montreal Screwjob war halt, in der frühen Zeit wollte Bret Hart zur WCW wechseln.
Konkurrenzliga.
Und, zur Konkurrenzliga, genau, und,
hat er doch auch gemacht, oder?
Genau, hat er gemacht. Und er wollte, sollte gegen Shawn Michaels wresteln und sollte den Titel eigentlich behalten. Aber dann hat sich sozusagen Widerstand geregt, dass er natürlich, wenn er geht, nicht mit dem Titel gehen sollte. Also hat man hinterrücks mehr oder weniger entschieden,
du verlierst den Titel.
Und
das in seinem Heimatland, ne?
In seinem Heimatland sozusagen. Und man hat ihn aber sozusagen nicht drüber informiert, sondern es ist für ihn unwissend einfach im Ring passiert, dass der Ringrichter für den anderen entschieden hat. Und er sozusagen dann übers Ohr gehauen wurde.
Ah, und dann hat er in der Kabine Vince McMahon eine Runde gehauen.
Er hat zumindest gesagt, so pass auf, du kannst jetzt gehen oder ich hau dir eine. und Vince McMahon natürlich als der Chef der Liga wird natürlich nicht einfach aus der Kabine gehen und dann hat Bret Hitman Hart ihm
abgekauft. Und das ist so eine unglaubliche Geschichte, weil das halt mehr oder weniger das Karriereende von Bret Hart war, weil der war dann zwar danach bei WCW, aber dort wussten sie nichts mit ihm anzufangen, weil Goldberg hat ihn dann auch noch verletzt und das war dann das finale Karriereende, weil er dann körperlich nicht mehr weitermachen konnte. Und auch auf solche Geschichten wird eben in dieser Doku eingegangen. Und es wird ein bisschen in die Vergangenheit geschaut. Es sind halt einfach 30 Jahre, ne?
Ja.
Es wird in die Vergangenheit geschaut, es wird in die Gegenwart und Zukunft. Ja, mal gucken. Ich kann mir wirklich nicht vorstellen, dass das wirklich sein Karriereende jetzt sein soll. Denn durch diese Doku hat er quasi das Karriereende verkündet. Nur denke ich mir, naja gut, wenn wieder irgendwie aus Saudi-Arabien ein Anruf kommt, mal gucken, ne, ob er denn nochmal kommt.
Also das Ding ist, es wäre schon sehr, also bei aller Liebe muss man sagen, also er hat, so wie das am Ende in dieser Doku, wie er es ja auch verkündet und wie das klargemacht, dass es Ende ist, sollte jetzt sozusagen wieder Undertaker irgendwann nochmal aufkommen, dann kannst du eigentlich die gesamte Doku in den Müll schmeißen.
Ja, sie haben
jetzt weil dann wäre es geheuchelt ohne Ende und dann könntest du die, weder die Figur noch mal Calloway noch ernst nehmen,
ja, stimmt, dem
du
so. Dann würde er sein sportliches Erbe schon.
Ja, arg, das würde, glaube ich. Ja,
aber Vince McMahon holt halt immer wieder Legenden raus, weil er nicht neue Stars richtig aufbauen
kann. Ja, aber auch bei Ric Flair hat er irgendwann mal gerafft. Das halt.
Bei ihm, bei Undertaker, haben sie ja zuletzt bei dem letzten WrestleMania sogar so ein filmisches Match gemacht. Also, es war kein Match im Ring, sondern das war auch ein Kurzfilm, ne? Genau, auch ein Kurzfilm, den sie woanders gemacht haben. Was ein bisschen wie so ein Trash-Film ist, aber war tatsächlich das WrestleMania-Highlight, weil alle Wrestling-Fans.
Das Gute ist, dadurch, dass du es dann halt schneiden konntest, konnte man ihn sozusagen nochmal so ein bisschen sehr übermenschlich darstellen. Mhm. Und das ist eigentlich schon ein perfektes Ende für ihn
gewesen. Aber weißt du, was noch geiler gewesen wäre? Gegen Sting. Das hätten sie mal machen sollen.
Der ist auch schon uralt, Mann. Der hat schon gekämpft, als ich noch Wrestling davon überzeugt war. Ich hab
wieder gehört, dass sein Nacken wohl doch schon wieder ganz
gut. Er weiß, ob da nicht doch mal was, wenn sie 60 sind, in Leute, der Wache ist.
Leute, das ist doch Quatsch, alle. Förder doch lieber die Jungs hier. Was ist mit dem, was ist das, Cousin oder
Roman Reigns
von The Rock?
Roman Reigns. Ja. Der kam nie so richtig an, so bei den Fans.
Nee.
Ich guck das auch.
Aber ich muss echt sagen, wo sind die großen WWE?
Naja, sie haben ein großes Problem, das wollte ich vorhin schon erwähnen. Die WWE weiß inzwischen, dass Fans eben hinter die Kulissen schauen. Und dadurch ist es schwer, nochmal so eine Persona, so ein Gimmick wie Undertaker oder so aufzubauen. Gut, John Cena war auch schon eher so mehr der, nein, normale Typ, aber mehr so näher am Leben dran. Aber es ist schwer, so jemanden aufzubauen, wenn der Großteil der Fans hinter die Kulissen schaut, weiß, was in deren Privatleben abgeht, Instagram, dies, das, irgendwie.
Ja.
Sie müssen.
Es ist schon alles mehr auf mehr Reality-Stars als Fantasy.
Exakt. Mhm. Und da
haben sie. Wenn du sowas Fantasy guckst, ich sagte, ihr guckt euch Lucha Underground an, das ist noch, das ist cool.
Das ja, ich sag mal, ne, so.
Von Robert Rodriguez.
Ja. Aber jetzt, du behauptest wirklich, war Undertaker nicht derjenige, der Yokozuna hochgestemmt hat?
Ja, vor 25 Jahren oder so,
ja. Ja. Und du willst mir ernsthaft verkaufen, dass der Kampf gegen Shawn Michaels besser war?
Ja. Wrestling-technisch. Komm, Dennis. Erzähl mir jetzt nichts.
Ich lass mich doch gar keine
Dinge. Alter. Das ist ein
Five-Star-Match. Also, ey, ich weiß es nicht. Also, ich hab den Kampf nicht.
Ich finde ja Shawn Michaels gegen Ric Flair noch besser als Undertaker gegen Shawn.
Das muss ich auch sagen. Das war ein geiler
Kampf. Ja, weil er zum Schluss so da stand und geheult
hat. Ja, jetzt du deine Meinung?
Ich hasse Ric Flair.
Ja, Ric Flair ist furchtbar.
Ja. Deswegen, ich fühle halt mit
dem. Aber ich meine, ey, auch. Hulk Hogan gegen Ultimate Warrior fand ich auch
damals. Hulk Hogan gegen The Rock war auch ein geiler.
Ja. Oder hier Rick Root in dem Käfigkampf gegen Ultimate Warrior.
Ihr redet jetzt halt von Matches vor 20 Jahren.
Ja, aber da war es
auf die letzten,
da war's auch real.
Wenn man auf die letzten
Hardy 20 Hardy Boys gegen Edge und Christian war auch.
Ja, aber wenn man auf die letzten 20 Jahre schaut, dann gibt's da für mich nicht so viel Geileres, was die WWE zu bieten hatte. Aber abgesehen davon. Oh.
Aber ich muss tatsächlich sagen, ich habe Bock, das jetzt weiterzugucken. Ja. Also beziehungsweise, ich hoffe, ich komme dann nochmal irgendwie die Gelegenheit, das jetzt mit meinem Abo da irgendwie zu checken. Aber ich fand das interessant. Also ich meine, natürlich, hab das früher auch gesuchtet und war da wirklich begeisterter kleiner Junge vorm Fernseher. Aber ich mag das trotzdem. Also auch wenn ich das immer noch ein bisschen kritischer sehe, dadurch eben, dass es
halt. Du kriegst halt einen Blick auf diese Figur, den du dir gar, also du kannst dir eigentlich auch gar nicht vorstellen, was, also du hast ja gar keinen Anhaltspunkt, wer dieser Mann ist.
Ja, ja.
Du weißt gar nicht, was der für eine Persönlichkeit ist. Und ich finde, diese Doku schafft es auch, ihn als Mensch so zu porträtieren, dass du nicht darauf denkst, oh, er ist ja ein super Sympath. Der ist ja super. Der haut auch einige Aussagen irgendwie manchmal, wo du denkst, ja, da merkst du jetzt schon wieder ein bisschen Ego, da merkst du irgendwie eine gewisse Einstellung irgendwie, die mit dir nicht kohärent geht, sondern der ist halt facettenreich.
Aber es ist
halt,
das ist ja egal. Also ja,
das ist ja
Michael
gut.
Jordan,
meine ich, aber
ich das ja nach ist Last ist Dance auch nicht, genau.
So, er wird da nicht auf einen, er hebt sich selber nicht auf einen Podest.
Aber trotzdem werden halt doch Teile des Ganzen ausgeblendet. Und das ist halt immer so ein bisschen das,
was es ist halt nicht von Vice produziert, wo die dann Freiheiten haben, sondern eben von WWE selbst. Aber ich find's immer spannend bei Dokus, und deswegen ist die auch absolut empfehlenswert, wenn Menschen porträtiert werden, die eigentlich bigger than life sind. Ne, sowas wie Diego Maradona, diese Doku, oder Amy und so.
Ja, gut, die waren ja irgendwann nicht mehr bigger than life. Ja?
Nee, ja.
Die waren ja irgendwann ganz am Boden.
Das sind dann andere.
Aber er war ja nie eine Person.
Weißt du? Und das macht's ja so spannend,
genau,
dass man ihn jetzt eben vermenschlicht bekommen.
Eben, und das finde ich halt dann auch, das ist das, was mich am meisten interessiert. Weil
das
mich
ist halt auch der Grund, warum er halt auch nicht zurückkommen kann.
Nee,
so eine Kunstfigur brichst du nicht auf und machst danach weiter.
Ja, vor allem auf ja, künstliche Hüfte so.
Ich hoffe.
So, hey, komm, wir müssen noch eine, weil sonst ist Dennis, glaube ich, ein bisschen gekränkt. Also Last Ride kann ich empfehlen, kommen wir von einem Undertaker zum nächsten Undertaker. Lucifer. Du wolltest über Lucifer reden.
Ja, weil du mich gefragt hast, was wir.
Du hast gesagt, du hast hart gesuchtet.
Ich habe die erste Staffel richtig hart gesuchtet.
Warum?
Ich habe es sehr lange vor mir hergeschoben, weil als ich davon das erste Mal gehört habe, war das für mich so, ich habe es irgendwie in Amazon Prime Werbung gesehen, dachte, das wäre so ein True Blood Comedy Verschnitt, irgendwie so ein Quatsch. Und habe dann das auch immer die ganze Zeit ignoriert. Und es ist jetzt ja mittlerweile die fünfte Staffel draus. Die ersten vier Staffeln wurden von Fox produziert und dann hat Fox das abgesetzt und Netflix hat's gekauft. Mhm. Und hab dann so ein bisschen da reingelesen und ist mir aufgefallen, das ist ja eine Comic-Serie tatsächlich.
Ja, mit Lucifer, entworfen von Neil Gaiman.
Genau, von Neil Gaiman, der American Gods gemacht hat. Und Lucifer Morningstar taucht in den DC Vertigo Comics in der Sandman-Serie auf und hat dann noch eine eigene Spin-Off-Serie bekommen. Und das war natürlich für mich dann erstmal nochmal ein Grund, weil auch in einer anderen Serie er mit Konstantin sozusagen einen kurzen Crossover hatte.
Also der Darsteller war auch in der Konstantin-Serie drin?
Nee, in einer anderen DC-Serie, wo Konstantin aufgetaucht ist.
Ah, okay.
Es
gibt ja eine Serie von Konstantin.
Genau, richtig, ja. Die auch sehr empfehlenswert ist auf jeden Fall.
Wo gibt's die?
Weiß ich nicht, die ist auch schon abgesetzt, leider. Und dann habe ich halt reingeschaut und war sofort gehuckt, weil das ist so eine Serie, die, wie soll man das sagen, die ist halt leicht. So, das ist so eine Unterhaltungsserie, das ist halt so Case of the Week.
Ja, genau. Also nur kurz zur Erklärung. Also genau.
Lucifer wurde natürlich als Teufel von seinem Vater in die Hölle entsandt und hat irgendwann gesagt, er hat keinen Bock mehr drauf, hat die Hölle zugemacht und hat in L.A. einen Nachtclub gegründet.
Genau, und hilft jetzt einer Polizistin nebenbei Mordfälle zu ermitteln, ne?
Oder und das ist auf den ersten Blick, finde ich, ist sehr, sehr oberflächlich eigentlich, aber es ist halt, zum einen ist Tom Ellis, spielt diese Rolle echt wahnsinnig gut. Er ist so ein bisschen wie so ein Robert Downey Jr., also sehr, sehr schnippisch und sehr,
Wise-ass?
Ja, so wise-ass so. Und er hat aber auch so eine verspielte Art, weil er halt die Menschen auch immer noch so als, er versteht die nicht. Er findet das niedlich, mit was die Menschen halt umgehen. Ja,
mit was und, sie zu deal, mit was sie
genau, richtig.
Beschäftigen.
Und er kennt halt natürlich auch ein bisschen, reizt halt seine Grenzen aus. Aber was meiner Meinung nach die Serie tatsächlich dann interessant macht, ist, dass sie eigentlich ab der zweiten Folge dann schon anfängt zu hinterfragen, oder er auch hinterfragt, er ist nicht damit zufrieden, dass er als Teufel gebrandmarkt wurde, weil er wurde in die Hölle geschickt und ihm wurde gesagt, mach das. Und seitdem, sagt er, ist er für alles Böse auf der Welt verantwortlich. Aber er hat sich das nicht ausgesucht und das ist eigentlich auch nicht seine Schuld. Er wollte das ja gar nicht. Und darum geht's das. Und deswegen fängt er halt auch an, unter den Menschen sozusagen seine eigene Sterblichkeit irgendwie zu finden und zu überlegen, so, okay, Schicksal hin oder her, eigentlich will ich nur das machen, worauf ich selber Bock habe. Und ich will nicht das Böse sein. Ich finde zwar lustig, Leute zu bestrafen und so ein bisschen die Leute zu pieken, aber er ist nicht hinter den Seelen her. Das wird in der ersten Folge gesagt, mich interessieren die Seelen der Menschen null. Aber ich mache halt gerne gute Deals. Und es ist einfach, er spielt diese Rolle so schnippisch und.
Aber jetzt mal ernsthaft, man kann es schon als leichte Unterhaltung.
Ja, vielleicht. Das meine ich ja. Das ist so eine Serie, da guckst du rein, da guckst du eine Folge abends beim Essen irgendwie, da guckst du die nächste. Das ist nichts wie Euphoria oder wo du dich investierst emotional, sondern das ist reine Unterhaltung.
Guckst ja, weil du locker, ich könnte mir weg, vorstellen, ja. Dass da jetzt auch nicht wirklich die Finsternis dieser Welt nochmal richtig thematisiert wird. Also wozu der Mensch doch.
Nein, aber sie ist halt auch nicht, also sie nimmt das Ganze auch schon ernst, so dieses Reflektieren dieser Rolle. Ja. Deswegen hat die Serie hat tatsächlich vor, ich weiß nicht, wann die erste Staffel kam, vor 5 Jahren, die hat halt auch schon ein bisschen für Furore gesorgt, weil natürlich im christlich geprägten Amerika haben die Leute gesagt,
es gab eine Petition.
Es gab eine Petition, zu sagen, wir finden es nicht in Ordnung, dass man den Teufel sympathisch darstellt. Wollen wir nicht.
Aber ja, ist er wirklich sympathisch?
Ich finde den, also ich würde, ich habe nach der zweiten gesagt, ey, wenn der würde ich sofort mein Freund werden lassen, Alter, hier, nimm einen Deal, ich arbeite freiwillig in einem Nachtclub.
Aber
er spielt halt wirklich genial.
Aber
er hat auch einen britischen Akzent, er ist, glaube ich, Brite, aha. Und er spricht auch britisch. Und es ist einfach nur immer so, zack, 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 kommen so Wörter und du haust dir ich bin eigentlich die ganze Zeit nur am Lachen, weil es wirklich super unterhaltsam ist.
Wie viel gibt's da? 6. Also beziehungsweise.
Die 5.
Es gibt jetzt 5 Und Netflix hat noch eine sechste in Auftrag gegeben, habe ich gelesen.
Also jetzt ist das bei Netflix, also von Fox auf, zu Amazon.
Ich glaube,
Netflix.
Die ersten drei Staffeln, die waren von Fox produziert. Und genau,
auf,
dann,
auf Amazon Prime.
Und das habe ich nicht so ganz verstanden, weil die haben schon bei der, die haben schon, glaube ich, während der ersten gesagt oder so, wir machen eine zweite. Und dann haben sie die zweite wohl noch innerhalb der Laufzeit verlängert. Aber dann gab es irgendwie so einen kleinen, weiß ich nicht, da gab es irgendwie so einen Break oder sowas. Und deswegen haben sie dann ein paar Folgen der zweiten Staffel jetzt zur dritten wieder hinzugefügt. Aber es gab halt drei. Dann haben sie gesagt, sie haben keinen Bock mehr. Dann hat Netflix gesagt, wir machen es weiter. Netflix hat noch eine fünfte irgendwie bestellt. Aber bis zur vierten war das alles über Amazon Prime erst erhältlich. Und dann, glaube ich, ab der fünften erst auf Netflix. Ja, und jetzt soll aber noch eine sechste kommen. Und das soll wohl die letzte sein, wenn ich es verstanden habe. Wie ich es verstanden habe.
Zu gucken. Also ich kann es für Leute, für die Freunde der leichten Unterhaltung, die mal Bock einfach haben, sich so ein bisschen was so. Ja.
Aber stehen diese Case of the Week, also die Fälle der Woche?
Es gibt schon so eine durchgehenden Strang. Sozusagen.
Genau, aber
der ist nicht so präsent. Also ich glaube, du könntest jetzt auch einfach mal in irgendeine Folge reingucken, aber die bauen natürlich auch ein bisschen aufeinander auf. Aber beim letzten Mal war ja so und so.
Okay. Aber die sind schon der Mittelpunkt einer jeden Folge?
Ja.
Okay. Ja, Lucifer.
Ich suche gerade. Ich hätte es mir von alleine nie angeguckt und dann irgendwann aus Langeweile dachte ich, okay, durch den Crossover und das. Ich bin jetzt auch interessiert tatsächlich Sandman, weil Sandman ja auch gerade produziert wird als Kinofilm und.
Eddie hatte mir einen Comic auch von Sandman mal geschenkt.
Ist ein sehr, sehr, sehr guter Comic, sehr, sehr, wie sagt man das, sehr. Hochgelobter Comic.
Critically acclaimed.
Und Lucifer Morningstar halt auch eine tragende Rolle da drin. Und einfach spannend, ich bin sehr gespannt, wie das weitergeht, weil er schon auch so, also die Figur hat die Ambition, sich sozusagen von diesen Fesseln zu lösen und sozusagen eher zu sagen, ey, ich war mal Engel, so warum sollte ich das nicht wieder sein?
Aber er hat auch Daddy-Issues, ne? Also er hat schon so ein bisschen.
Sein Vaters Gott. Wer hätte da keine Daddy-Issues? Also sagen wir
wirklich. Gut, Lucifer. Ich glaube, es ist nicht mein Fall. Ich muss es einfach sagen.
Ich versuch's mal, weil ich suche gerade auch Serien, die ich mal so, ja, die
nebenbei
so locker, flocker.
Das ist eine Essensserie. Das ist so eine. Für mich wäre das so ein typischer American Lunch. Weißt du, wo die Familie vor abends vom
Fernsehen sitzt, okay.
Gucken wir von noch eine Folge Lucifer. Das ist nichts, wo du dich irgendwie danach hinsetzt und sagst so, oh, das war jetzt für die Seriengeschichte der Welt wird das in die Äonen eingehen, sondern das ist wirklich pure Unterhaltung.
Ja, aber Knusper.
Das ist wie, weiß nicht, was gibt's denn für eine ähnliche Serie? Sag mal irgendwas.
Na, thematisch ist es eher, also Community. Erinnert mich das ein bisschen an Preacher, so.
So Preacher. Community ist ja schon fast mehr Sitcom, fast schon.
Ja, aber das kann ich auch.
Ja.
Problemlos nebenbei gucken, aber ich kann es auch intensiv verfolgen.
Du stellst auf jeden Fall keine hohen Ansprüche.
Walking Dead.
Ja, schon.
Das braucht man einfach gar nicht mehr gucken. Auch nicht nebenbei.
Ja, aber du weißt.
Walking Dead hat auf jeden Fall den höheren Production Value gehabt als das.
Ja.
Habe ich aber gelesen, dass seitdem das bei die ersten Folgen bei Netflix sehen schon so aus, als ob da dann auch ordentlich nochmal Geld reingeht. Also Netflix hat da wohl auch gut investiert, um die Serie nochmal gut aufzupimpen.
Ja, ich bin gespannt. Ey, komm, ich guck mal rein. Guck mal. Ja. So, vielen Dank, dass ihr hier reingeguckt habt. Dankeschön, vor allem
Dank,
für.
Dass ihr reingeguckt.
Ja, und natürlich ihr da draußen auf jeden Fall auch. Danke für Beastars, muss ich echt sagen. Das werde ich jetzt weiterverfolgen. Und Last Ride werde ich auch weiterverfolgen, das interessiert mich schon.
Dark Side of the Ring, ich schicke euch mal die Chris Benoit-Folgen.
Alles klar. Cool.
Und was ist deine Lieblingsserie?
Hä?
Also gestern bei Gangs of London hat sie abgebellt sich ein, weil ja da häufiger mal irgendwelche Hunde am Start sind.
Siehste.
Ja, vielleicht Bojack Horseman, ne?
Also ihr Blick sagt, was labert der Alte schon wieder?
In diesem Sinne, hey, Freunde, Dankeschön da draußen. Ich hoffe, wir hatten den einen oder anderen netten Tipp dabei. Und ansonsten bleibt uns treu und am besten bis Donnerstag bei Kino Plus. Tschüss.
Tschö.
Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr dazu unter rbtv.to/badabinge.